die haben echt jedes irgendwie krasse Unternehmen, was du so in erster Linie dran denkst, ist bei denen irgendwie gesigned und die machen für die Social Media Videos alles.
Cool.
Wirklich alles. Also genau. nenn mal gerne mal so für unsere ZuhörerInnen mal einfach so 3-4 Namen, die wirklich da krass sind.
Zur Story vielleicht, um kurz ins Ende zu hoppen. Jetzt im Framebase haben wir alle möglichen Kunden. Von der Eisdiele um die Ecke bis aber auch zu VW, SAH, Josef Seibel. Also ganz große Kunden und ganz kleine Kunden. Und es macht so viel Spaß.
Leute, wir haben es wieder geschafft. Mojo Leute, RiseIQ, Karma Podcast ist wieder online. Wir haben heute dabei, wie immer, Carsten.
Servus.
Den nicht gendernden, politisch inkorrekten Menschen.
Ist auch nicht nett.
Aber heute wird kassiert. Heute ist Abrechnungstag. Wir haben nämlich heute dabei Celine. Und Celine ist tatsächlich in unserem Vorgespräch, fand ich das extrem überraschend, wie viel krasse Kompetenz und was für eine krasse positive Ausstrahlung du mitgebracht hast. Und ich habe gedacht, wie geht das, wenn sie Mitte 20 sein soll, kommt aber rüber wie, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung. Also fand ich echt krass, das Vorgespräch. Herzlich willkommen. Mega geil, dass du da bist. Wir fühlen uns sehr geehrt. Tatsächlich auch sogar die erste Frau im Podcast.
Ja.
Echt jetzt?
Keine Frau wollte zu sagen. Uns in den Podcast. Niemand, weil nur wegen Carsten.
Ja.
Nein.
Warum?
Ich weiß nicht.
Geduscht.
Wir haben tatsächlich sehr viele Frauen schon das gehört sich so komisch
an. Ich spreche keine Frauen. Frauen, ich bin verheiratet.
Das hört sich echt komisch an. Nee, wir haben wirklich schon mit einigen UnternehmerInnen und auch sogar meine Frau wollte ja, habe ich ihr auch mal gesagt, sie soll mal einen Podcast, sie ist ja auch UnternehmerIn. Aber irgendwie kam es nie dazu, weil sie dann gesagt hat, jetzt haben wir ein Baby, jetzt hat sie keinen Bock, dann ach nee und dann sonst was. Mhm. Und es gibt ja nicht nur meine Frau.
Jetzt hat sie noch ein Baby.
Und aber irgendwie komischerweise hat es nie geklappt, dass eine Frau kommt.
Ich glaube, die kriegt nur Babys, damit sie nicht kommen muss.
Kann sein. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass du da bist. Wir schreiben heute Geschichte mit
Danke,
dir.
Danke, dass ich da
und
sein
darf. Stell dich doch sehr gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin Celine und ich überlege, wo fange ich an? Ich mache auf der einen Seite Content Creation und ich mache Content Creation für viele Unternehmen mit Framebase, mit der Framebase Media Group. Das ist eigentlich ganz kurz und knapp zusammengefasst, was ich so mache.
Das heißt, machst du...
Erklär es mal für jemand in meinem Alter, was machst du auf
genau,
Deutsch?
Genau, erklär es mal für die ältere Generation.
Da müsste ich fast schon mal meine Geschichte anfangen, wie das Ganze zustande kommt.
Wir können auch so anfangen.
Ich überlege, wo fange ich an? Das war auch bei unserem Vorgespräch, diese Situation. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Ich habe in der Wirtschaftsberatung gearbeitet und habe dort irgendwann absolut mein Feuer verloren. Okay. Und irgendwann dachte ich mir, ich habe so viele Aufnahmen, die ich immer aufnehme auf meinem Handy, Fotos und Videos. Ich bin immer die nervige Freundin gewesen, die alles festhält.
Kenne ich. Meine Frau ist auch so.
Genau, haben viele Frauen.
Also du hast dein Feuer verloren. Warum hast du dein Feuer verloren, gerade in der Beratung?
Ich habe extrem viel gearbeitet. Ich glaube, dieser Hustler war schon immer irgendwo in mir und ich liebe es auch viel zu arbeiten, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, das ist nicht für mich. Und mir hat der kreative Part gefehlt. Ich hatte super viel mit Menschen zu tun, aber eher in Richtung Daten, Fakten, Zahlen und es war einfach nicht das, was zu mir gepasst hat.
Mhm.
Am Ende. Das war eigentlich
die Situation. Wie kamst du in die Unternehmensberatung?
Ich habe mein Fachabi gemacht in Karlsruhe und wollte dann weg aus der Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr Karlsruhe kennt.
Ja, also Karlsruhe, Stadt in Baden-Württemberg,
ja,
nicht unweit weg von Heidelberg.
Ja. Ich kenne das nur, dass immer Stau.
Genau, sehr viele Baustellen. Ist meiner Meinung nach keine schöne Stadt und deswegen dachte ich mir, ich will weg aus Karlsruhe.
Ich distanziere mich von dieser Aussage.
Warum?
Irgendwo wird es ja Karlsruhe
liegen. Ah, scheiße, stimmt.
Ich finde Karlsruhe auch nicht schön. Ich bin da mal durchgefahren, ich habe nichts Schönes gefunden, aber egal.
Aber ich bin gebürtige Karlsruherin, deswegen würde ich sagen, darf ich das
Bist
sagen.
Du?
Das ja.
hört man aber nicht.
Das hört man echt nicht.
Wie klingt denn Karlsruhe?
Die haben nur diesen komischen Dialekt.
Nein, nicht komisch, das stimmt doch jetzt überhaupt nicht. Die haben den Bad, so ein Badener Dialekt, Frag einfach nochmal ein bisschen härter Dialekt? Als wir. Wir haben ja so Kurpfälzisch, aber es ist irgendwie nochmal anders. Der Bernhard kommt auch als Karlsruher. Auf jeden Fall bist du Karlsruherin.
Genau.
Okay, ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall uns heute noch in die Struktur einarbeiten. Okay, du hast also keinen Bock mehr auf dieses Karlsruhe. Thema im Bereich der Unternehmensberatung gehabt und vor allen Dingen auch keinen Bock mehr auf Karlsruhe.
Genau, das war eine Wirtschaftsberatung, also eher Privatpersonen von Versicherungen bis zu Anlagen, bis zu Immobilien. Und irgendwann habe ich dann wirklich nebenbei angefangen, weiter meine Videos zu schneiden und meine Posts fertig zu machen. Und habe dadurch, dass ich neu in Heidelberg war, hatte ich auch irgendwo...
Wohnst du in Heidelberg?
Genau.
Schön.
Nee, jetzt gerade in Schwetzingen, seit 2 Wochen.
Sweet, ihr Lebensgefährte ist auch dabei.
Ja, genau.
Der kam heute zum Zuschauen, finde ich cool.
Ja, jetzt sind wir ganz abgeschweift. Ja, aber
ist passiert.
Genau, aus Karlsruhe nach Heidelberg. Das stimmt, Schwetzingen ist wunderschön. Und in Heidelberg war ich dann neu und ich dachte mir, komm, ich poste einfach mal das, was ich eh auf dem Handy habe, weil ich bin super viel unterwegs gewesen, gerade in Restaurants, habe neue Orte entdeckt, habe das festgehalten und habe dann wirklich einfach meine Videos gepostet, so wie ich das für richtig empfunden habe. Und es hat richtig gut funktioniert.
So fing dein Kanal auf Instagram an?
Ja.
Dass du einfach in eine neue Stadt bist und angefangen hast, weil sie hat eine riesen Plattform, um das auch mal kurz für die ZuhörerInnen zu sagen und auch für dich, Carsten, sie hat eine riesen Plattform in der Umgebung. Also wirklich jeder Mensch, der jung ist und in dieser Umgebung irgendwo in Restaurants kommen will, kommt an ihr nicht vorbei. Ja. Meine Frau folgt ihr und hat mir schon so viele Videos von dir geschickt davor und meinte, oh, da müssen wir mal hin, das ist voll cool. Also
gehst hier
ist
du super was viel essen, oder was?
Ja.
Krass.
Tatsächlich.
Muss mir mal ein paar Restaurants empfehlen. Schwierig hier in der Region, finde ich.
Ja, sie wird welche auf Lager haben. Auf jeden Fall.
Oh, das werde ich so oft gefragt. Das Problem ist, ich habe so viel unterschiedliche Sachen getestet.
Okay.
Und in jedem Bereich, wenn es schnell gehen soll, dann mach ich
richtig zum lecker, Beispiel. Lecker Fine Dining. Lecker mit der Frau essen gehen.
Fine Dining? In Heidelberg?
Ja.
Schwierig.
Deswegen frage ich.
Muss ja nicht Fine Dining sein.
Ich überlege gerade, was hat uns am meisten abgeholt?
Was waren deine Top 5 allgemein vielleicht mal, um da reinzukommen, so um deinen Geschmack kennenzulernen? Das finde ich auch interessant. Also ich sage immer, 959 gehe ich gerne.
Oh ja,
um,
das
um dir vielleicht so ein bisschen Support zu liefern da, weil es auch immer aus dem Stegreif schwierig ist. Ich fand Jill auch nicht schlecht, habe ich auch gesagt. Der weiße Bock vom Josh finde ich auch gut. Das sind so aber immer die gleichen, wo man hingeht, ne? Also
genau.
In Heidelberg.
Also 959 ist das Schnitzel super, das kannst du bestimmt auch.
Das stimmt, ja.
Und ansonsten, das Ding ist, ich habe so viele Namen im Kopf, aber ich glaube, ich würde mal da anfangen, wo ich wirklich immer hingehe. Zum Beispiel immer, wenn es einfach schnell gehen soll und gesund sein soll, was wir auch super oft im Office bestellen, ist immer Complete. Das ist nicht Fine Dining, aber wir fangen dort an, was wirklich oft und schnell geht. Dann weiter bis hin zu Neo, wo es auch unterschiedliche Meinungen drüber gibt, aber ich finde es eigentlich immer ganz super. Und das Chambao, würde ich sagen, ist beispielsweise ein richtiger Geheimtipp. Weil jeder Person, dem ich vom Chambao erzählt habe, die haben gesagt, die kennen das nicht und das Chambao ist super. Ja, die machen auch Fine Dining zu einem super Preis.
Finde ich
Chambino
fast besser.
Das Chambino?
Ja, weil der macht die besten Sparrows der Welt.
Ja. Oh ja, das ist auch krass.
Das ist unfassbar. Im Sommer, gut, ja. Geheimtipp, im Sommer draußen sitzen, Blick auf den Neckar, Tapas bestellen und als Hauptgericht die Sparrows und dazu spanischen Wein trinken. Der hat richtig geile spanische Wein. Den Wein Chambino kriegst du vom Chambao drüben, wenn du den Dieter kennst und dann funktioniert es. Gruß an Dieter bei der Gelegenheit.
Und du magst Sparrows auch, weil Sparrows fand ich die besten in meinem Leben, die ich jemals gegessen habe, waren wie heißt unser Griechisch Akropolis hier in Mannheim?
Nee, der Dieter schlägt ihm Längen.
Echt? So
ja,
gut?
Krass. Boah. Krass, das ist ein bisschen asiatisch gemacht, das ist vom Feinsten.
Krass.
Da habe ich einen richtig guten Tipp für euch.
Okay.
Verstehe ich. Finde ich auch sehr gut. Aber wir waren letztens bei Texas Smoke. Das ist so ein Typ, das ist kein Restaurant, sondern der macht das zu Hause und der hat aus einer Leidenschaft seinen Beruf eigentlich gemacht und der macht vor seiner Haustür, hat er selbstgebaute riesige Smoker, wo er massenweise an den ganzen Fleischsorten macht. Ich zeige euch später mal Videos, das sieht richtig krass aus.
Vor allem die Produktion guckt gerade so.
Nee, man verkauft
der auf die Straße oder zum Mitnehmen oder kann ich bei ihm im Wohnzimmer essen?
Nee, der hat sozusagen einen Hof. Okay. Wo er seine Smoker stehen hat und ein paar Tische. Also es sieht nicht fancy aus, man hat nichts, was super Schönes zum Hinsetzen, aber es ist super, super lecker und super authentisch. Das liebe ich auch.
Cool, wo ist der?
Zeige ich euch später. Der ist, musst du mir helfen, wo war denn das?
Achtung, jetzt in Illinois.
Pfaffengrund. Wir hören Pfaffengrund.
Ich dachte schon in Kansas City.
In Kansas City. Nee, aber es ist ein geiler Tipp, finde ich geil.
Ja.
Und ich finde es so witzig, dass es so aus einfach so, ja, ich gehe jetzt irgendwo essen, also mache ich jetzt einfach Videos dazu und dann hast du so eine riesen Plattform da draus bekommen. Ist die Plattform davor entstanden, bevor du Framebase gemacht hast oder kam das parallel mit dazu?
Framebase, beziehungsweise zuerst Flatrado und dann Framebase kam wirklich nur durch den Blog.
Mhm.
Also ich habe mit den Videos gestartet, habe die gepostet und damals sind die Videos schon für meine Verhältnisse sozusagen viral gegangen, haben super gute Aufrufe erzielt, direkt die ersten Videos. Und ich dachte mir, okay, ich muss irgendwas draus machen, ich spüre, da ist was. Und dann habe ich weiter gepostet, habe mich immer mehr der Community angepasst, habe auch immer sehr viel dazugelernt.
Kurz, ich stelle immer Zwischenfragen. Ist es okay, wenn ich immer zwischenrein frage? Weil ich kann ja von dir nur lernen. Das heißt, auf die Community gehört, meinst du, du hast dann immer gefragt, was sie hören wollen oder bist auf Kommentare eingegangen oder was meinst du damit?
Ich würde behaupten, Instagram war damals nochmal eine andere Welt, weil früher war es schon nahbarer. Also als ich angefangen habe, den Foodblog zu machen oder den allgemeinen Blog, da haben noch nicht viele Leute irgendwelche Blogs gemacht und deswegen wurde schon sehr gut immer interagiert. Leute haben mir geschrieben, Leute haben kommentiert und da kamen dann immer mehr Kommentare. Ich glaube ungefähr vor 3 Jahren habe ich angefangen mit dem Blog. Okay. Da
klang jetzt wie vor 10 Jahren. Also.
Ja, da hat alles angefangen, fühlt sich aber so an. Okay. Tatsächlich. Also was alles passiert ist, ist wirklich krass. Vor allem nur dadurch, dass ich irgendein scheiß Video gepostet habe, stehe ich jetzt da, wo ich stehe, sage ich mal. Oder habe mir sozusagen mein Traumleben manifestiert, wie ich behaupten würde. Nur durch diesen Blog, was schon krass ist. Und dadurch ist wirklich alles ins Rollen gekommen. Ja.
Du hast aber auch eine sehr, ich muss echt sagen, wenn man sich deine Videos anguckt, du hast so eine krass angenehme Stimme. Ich weiß nicht, ob es im Podcast auch so rüberkommt. Du hast, ich finde, so eine Erzählerstimme, das langt wirklich, selbst wenn du da auch manchmal so Sequenzen hast, wo du auch die Gerichte und so filmst, das ist so beruhigend, wenn du dann so sprichst und das ist wie ASMR für mich, ich finde das mega. Ja, das
meine Freunde sagen, ich habe immer so
eine ASMR, kennst du es nicht?
Stimme. Was für ein Ding?
ASMR?
ASMR.
Wie, was heißt du auf Deutsch? Kennst ja, aber was heißt ASMR?
Meine Mikro, wenn die Leute so kleine Geräusche versuchen ganz zu flüstern.
Hast du es gut gehört gerade? Ja, ja. Nee, das musst du mal anhören. Das ist extrem entspannt. Ich höre mir manchmal ASMR zum Einschlafen an. Ich höre mir dann so Tickles und so an. Yeah. Und dann hast du quasi die Ohrstöpsel drin. Und dann ist einer vor so einem Mikrofon und macht.
Das hörst du, obwohl die Nessie nebendran schnarcht.
Meine Frau schnarcht nicht. Das ist ein Running Gag, der hier irgendwann mal eingeführt wurde von dem Typen. Meine Frau schnarcht nicht.
Okay. Aber kommt sie damit klar, dass du das hörst, während du einschläfst? Hörst du es auf laut oder?
Nein, ich kann gar nichts laut hören, weil mittlerweile haben wir komplett alles readjustiert und beide Kinder schlafen jetzt wieder bei uns im Schlafzimmer. Weil der Kleine die ganze Nacht immer nur durchschreit, der schläft jetzt mittlerweile wieder bei uns. Ja. Und die kleine Ruby, die ist ja erst 3 Wochen alt, die schläft sowieso bei meiner Frau an der Brust.
Ja.
Deswegen, also ich hab immer Kopfhörer dann drin, wenn ich überhaupt was mache. Aber ja, dieses ASMR ist sehr entspannt. Du wirst überrascht sein. Ich habe am Anfang gedacht, das ist doch Schwachsinn, aber es ist echt. Auf jeden Fall, wir schweifen ab. Deine Stimme ist eine fucking ASMR-Stimme für mich und die beruhigt mich krank. Das ist quasi, wenn ich im Stress bin, mir ein Video von dir angucke, dann chill ich. Dann ist alles gut. So, und jetzt auch mal da drauf zu kommen. Du hast einfach gesagt, ich ziehe um nach Heidelberg. Aber warum? Wolltest du einfach nur aus Karlsruhe weg und hast gesagt, oh, ich gucke auf der Landkarte und gehe nach Heidelberg oder was?
Ungefähr. Also Nein. Ich wollte einfach weg und ich glaube, ich habe nach Jobangeboten gesucht und wollte dann damals das duale Studium machen. Hat dann nicht stattgefunden, sondern ich bin dann einfach direkt in den Job rein.
Was für ein Job war das damals?
Wirtschaftsberatung. Das können wir gerne piepen.
Okay, wir piepen das, aber eine Sache verstehe ich jetzt nicht. Was? Ich habe gedacht, du warst in Karlsruhe schon in der Wirtschaftsberatung.
Nee, ich habe in der Karlsruhe mein Fachabi gemacht und bin dann sozusagen fürs duale Studium, was ich eigentlich gesucht habe, nach Heidelberg. Genau. Und dann war es aber damals so, dass es dann irgendwie doch nicht zum dualen Studium gekommen ist. Nach Gesprächen und dann bin ich sozusagen direkt
in die Social Media Welt rein. Und dann hast du gesagt, ich mache das, was ich mache für andere oder wie kamen andere auf dich zu?
Genau, so hat die Story gestartet. Dann ist, früher hieß ich noch Heidelberg Food Lovers. Dann ist Heidelberg Food Lovers immer weiter gewachsen, hat immer Menschen erreicht und irgendwann sind Restaurants auf mich zugekommen und meinten, hey Celine, wir mögen deine Videos, kannst du nicht auch für uns intern Videos machen, weil die Videos auf Spotting Secrets auch gut funktionieren, warum dann nicht auch fürs Unternehmen selbst?
So geil.
Und damals haben die Leute, damals gab es sowas wie Social Media Agenturen noch nicht oft.
Damals also, das heißt war noch immer nicht noch vor Ding. 3 Jahren.
Genau.
Also für einen Mann wie mich ist damals halt.
Ja, Carsten, du hast ja auch noch die Industrialisierung mit Eisenbahn bekommen. Meine Oma hat immer
damals vom Krieg und so.
Ja, aber damals deswegen. Ist bei dir gefühlt im Kopf.
Also es ist für mich 1759. Dass in 3 Jahren sich so viel ändert. Also ich muss dazu lernen.
Es ist in 3 Jahren verändert sich alles, aber das siehst du ja
in selbst. In der Social Media Welt. Auch.
Ja, aber überall, in jeder digitalen Welt ändert sich alles. Du hast an einem Tag, machst es so, auch bei uns in der Welt, ändert sich, morgen hast du ein neues Modell, alle anderen sind outdated. Es ist so.
Und so ist es auf Social Media auch, deswegen benutze ich
das. Also damals heißt vor 2-3 Jahren.
Vor 2-3 Jahren, aber es ist damals, ja. Du siehst, der Carsten ist ein kleiner Wortglauber. Aber auf jeden Fall damals war das mit der Social-Media-Welt alles noch ein bisschen anders und du hattest mehrere Möglichkeiten, da, sagen wir mal, noch in die Kontakte zu treten. Aber stört dich das jetzt in deiner heutigen Welt, dass du nicht mehr diesen Direktbezug zu deiner Community hast oder hast du ihn trotzdem und findest ihn über andere Wege?
Den habe ich trotzdem. Also es ist jetzt auf jeden Fall eine andere Art und Weise. Dadurch, dass es einfach super viele Menschen gibt, die heutzutage Content produzieren, ist es schon nochmal was anderes, weil der Markt einfach übersättigt ist, vor allem mit Bloggern. Aber es macht immer noch Spaß und man hat immer noch die Community, man hat immer noch die Leute, die immer zuschauen, interagieren, die Feedback geben. Ich bekomme immer noch super viele Tipps. Und genau, aber jetzt zurück zur Story. Ich habe dann angefangen, für die Restaurants auch Content zu drehen. Erstmal mit meinem Handy. Und irgendwann, jetzt kommen wir zur Story, wie Flatrado damals entstanden ist, habe ich eine Kamera gebraucht, weil ich angefragt wurde für Webseitenbilder. Und ich habe einfach mal zugesagt, obwohl ich noch nie eine Kamera in der Hand hatte. Das darf ich nicht sagen. So hat es angefangen.
Geil.
Und dann dachte ich mir, komm, ich bekomme das irgendwie hin. Man muss ja nur eine Taste bedienen. Und
gut, spendend erzählen.
Stimmt, man muss hier gar keine Winkelveränderung machen, Schärfe stellen. Erzähl weiter, ich find's
und,
krass.
Und dann habe ich tatsächlich gegoogelt, ganz normal, Heidelberg Kamera ausleihen. Wo bekomme ich eine Kamera her? Und so habe ich Marian kennengelernt, meinen jetzigen Geschäftspartner. Ich habe angerufen, ich habe gemeint, hey, ich habe morgen Shooting, könnte ich eine Kamera ausleihen? Damals sogar noch mit Max, den kennst du ja auch. Der hat mich dann an Marian weitergegeben und Marian meinte, ja, für was genau? Was für eine Kamera brauchst du? Ich so, irgendeine Kamera halt. Und so ist das Ganze entstanden, dass ich die Kamera ausgeliehen habe. Ich habe auch das Fotoshooting gemacht und die Bilder sind wirklich gut geworden. Das sagt Marian bis heute. Das war sogar in einer Shisha-Bar Cavalli damals noch. Kennt ihr Cavalli in Heidelberg?
Warte mal, wo war denn das nochmal? Aber Shisha-Bar, wo ist denn das Cavalli?
Das war, ich glaube, genau, das gibt's gar nicht mehr. So hat das Ganze gestartet auf jeden Fall. Und dann sind aber immer mehr Restaurants, immer mehr Cafés auf mich zugekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es wird sehr viel und ich kann es nicht mehr alleine managen. Dadurch, dass ich aber immer regelmäßiger die Kamera bei Marian ausgeliehen habe, haben wir uns immer besser kennengelernt, weil wir eigentlich genau die gleiche Vision hatten. Marian kommt aus der Filmindustrie, der hat früher eine Großproduktion gemacht für Snipes oder alle möglichen Arten an Musikvideos.
Auch für Coach Bennett Baby Baby.
Genau. Aber auch, also alles Mögliche. TSG Hoffenheim ist zum Beispiel jetzt immer noch ein Kunde, den wir drin haben, wo wir die Trikotkampagne
machen. Der ist jetzt bei euch drin. Bei euch
genau.
Im Framebase.
Der war schon damals bei Marian alleine drin und wurde jetzt an Framebase sozusagen weitergegeben. Aber das ist so ein Kunde, der hängt ja an uns menschlich gesehen und der ist sozusagen durch die unterschiedlichen.
Weil ich finde es echt krass, um den Carsten auch mal abzuholen, der hat nämlich von mir kein Briefing bekommen. Die haben, wenn du mal bei denen auf der Webseite bist, die haben echt jedes irgendwie krasse Unternehmen, was du so in erster Linie dran denkst, ist bei denen irgendwie gesigned und die machen für die Social Media Videos alles.
Cool.
Wirklich alles. Also nenn mal gerne mal so für unsere ZuhörerInnen mal einfach so 3-4 Namen, die wirklich da krass sind.
Zur Story vielleicht, um kurz ins Ende zu hoppen. Jetzt im Framebase haben wir alle möglichen Kunden. Von der Eisdiele um die Ecke bis aber auch zu VW, SAH, Josef Seibel. Also ganz große Kunden und ganz kleine Kunden. Und das macht so viel Spaß.
Hoffenheim.
Genau, TSG Hoffenheim machen wir jetzt auch gerade die Trikotkampagne, sind wir morgen beim Meeting wieder. Und
aber was macht ihr da? Ihr dreht dann einen Film? Oder
genau.
Wie?
Also bei Großproduktionen ist es so, dass es dann eher Kampagnen sind oder ein Imagefilm, der gedreht wird, der dann 1-2 Minuten geht. Und Social Media ist eben alles andere.
Aber sagt ihr auch, wie man es drehen soll? Also,
wir machen alles. Also wir
ihr
können
entwickelt
alles
es auch.
Machen.
Also ihr macht auch das Storyboard quasi.
Ja. Wenn es nötig ist, ja. Also jeder Kunde ist unterschiedlich. Viele haben schon ein Konzept. Bei den meisten machen wir aber das Konzept. Wir gehen an den Kunden. Der Kunde sagt, hey, wir haben das, das und das Ziel. Oder wir wollen eine Eröffnungskampagne machen. Wir möchten dieses Produkt in den Vordergrund stellen. Wir möchten mehr Umsatz. Also es sind ganz unterschiedliche Kunden und ganz unterschiedliche Ziele. Und für diese Kunden können wir dann eben von Konzeption bis hin zu einfach nur der Postproduktion eben alles übernehmen und machen.
Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind gerade 12.
Viel.
Für den Bereich ja. Und vor allen Dingen, was ich so krass fand, das kam jetzt, glaube ich, gar nicht so raus. Jetzt muss ich mal kurz Werbung für dich machen. Weil ich fand das so interessant, als ich dann sagte, ah, okay, dann macht ihr das auch noch und das auch noch. Ja. Wir hatten hier den Olli mal da. Der Olli ist der LinkedIn-Papst so in Deutschland.
Ja.
Der macht echt alles auf LinkedIn. Und dann haben wir auch noch jemand anderen da, der macht Instagram. Dann haben wir noch jemand anderen da, der macht dann wieder was anderes. Aber bei denen ist es so, dass Framebase ja eine Plattform darstellt, wo du von der Videoproduktion, von den kompletten Inhalten, die du vorgegeben bekommst, bis hin zum Posting, zum Management der Community, zu den Reels, zu allem, das Gesamtpaket bei denen ja komplett dargestellt bekommst. Okay. Deswegen kommen auch so große Unternehmen zu denen, weil die einfach sagen, komm, scheiß drauf, ich habe keinen Bock auf 5 verschiedene AnsprechpartnerInnen. Ich nehme mir einfach die Celine, die finde ich nett, die finde ich cool und die hat was drauf. Entsprechend kriegt die von mir einfach ein paar Brocken hingeworfen und die baut da draus deine Instagram-Seite, deine Webseite im Endeffekt, deine Inhalte, deine Videos, deine Werbefilme, deine Trikotkampagne.
Das Drehen ist quasi nicht euer Core-Business, das ist einfach nur die technische Seite. Aber das Entscheidende bei euch ist quasi, dass ihr das Ganze halt super platziert, ummünzt, pressi, mundgerecht macht, für den Markt aufbereitet.
Nee. Muss ich nochmal von vorne anfangen. Mhm. Also vielleicht wie Flatrado entstanden ist. Das passt perfekt zur Story, weil Marian hatte eben damals schon ein Team, wo er einfach nur extrem krasse Produktionen gemacht hat. Mhm. Und ich habe die Videos damals gesehen und ich dachte mir, oh mein Gott, wie kann man so schöne Videos machen? Ich wusste nicht, also, dass die Menschen so nahbar sein können, die diese TV-Spots drehen, fand ich richtig krass. Auch Marian ist so ein Mensch, der ist super bodenständig und er erzählt das nicht von allein. Dann bin ich im Office und sehe die ganzen Bilder. Einfach wunderschöne Videos auf einer Qualität, die man eigentlich nicht toppen kann. Und bei mir war es so, dass ich das Social-Media-Know-how mir extrem schnell angeeignet habe und genau wusste, was Kunden möchten, genau wusste, wie kann man das, was du jetzt erreichen möchtest, wie können wir das umwandeln in eine Story, die wir erzählen können? Wie können wir das umwandeln in eine Bildsprache, in Videos, die eben, damit die Story, die man eben erzählen möchte, ankommt? Mhm. Das war meine Stärke. Das heißt eher Redaktion und Marians Part ist Produktion. Das heißt, beide Parts bei uns sind zu 100% sozusagen ausgeklügelt und deswegen ist Framebase auch so groß und wir haben tatsächlich allein 8 Leute in der Produktion sitzen, das heißt Videografen, Fotografen,
Cutter,
alles was dazu gehört, Leute, die sich nur auf FPV-Drohne fokussieren. Mhm.
Und du machst wirklich nur die Konzeption dahinter, weil du bist echt ein Mensch, der sehr einfühlsam ist und ich glaube, das haben jetzt auch viele unserer HörerInnen auch gehört, du hast was Ruhendes, was sehr Angenehmes, finde ich. Und deswegen hatte ich auch so.
Vielleicht sollst du mal den Vito auf den Arm nehmen.
Das ist unser Sohn, der quengelt viel. Aber ich liebe ihn über alles, bitte. Der bringt mich hier immer in Schwulität. Nein,
Vito ist cool.
Nee, auf jeden Fall, das finde ich halt krass, weil hatten wir auch mal in einem Podcast jemand da, der dann sagte halt, hey, dadurch, dass ich so eine offene Art und mit den Menschen so gut klarkomme, können die sich mir auch besser öffnen? Das heißt, ich verstehe mehr, was die wollen. Denkst du, das ist auch ein Part davon, dass du die Leute besser verstehst, weil du so eine angenehme Persönlichkeit bist? Weil sie sich dir mehr öffnen?
Gute Frage. Ich glaube, da müsste man dann eher die andere Partei fragen. Aber ich würde behaupten, ich bin eine sehr empathische Person. Und ich kann mich in die so unterschiedlichen Unternehmen oder Menschen bei uns sehr gut reinversetzen. Das heißt, wenn du jetzt von deinen Zielen erzählst oder von deinem Unternehmen, dann höre ich schon die Sachen, die sehr wichtig sind oder das, was bei mir dann was auslöst. Mhm. Da weiß ich genau, okay, das müssen wir nach außen präsentieren. Mhm. Das müssen wir erzählen, das müssen die Leute mitbekommen. Weil es ist so oft so, dass es so krasse Geschichten gibt, dass Unternehmen mit wirklich so viel Geschichte und so viel Leidenschaft und so viel Expertise bestehen, aber die es einfach nicht schaffen, das nach außen zu kommunizieren. Und ich höre dann zu und weiß genau, ey, das müssen die Menschen hören. Und wenn es mich berührt, dann weiß ich, dass es auch alle anderen berühren wird. Deswegen lass uns das irgendwie so verpacken, dass es eben funktioniert und wir es nach außen bringen. Das ist sozusagen mein Part im Unternehmen. Marians Part im Unternehmen ist alles, was mit Produktion zu tun hat. Der hat sozusagen seine Videografen, Cutter, alles Mögliche unter sich sitzen. Er macht alles Technische, macht alles, was mit IT, Buchhaltung, Steuern. Er macht diesen Kram. Ja, das heißt.
Aber also, wieso hat er dich gebraucht? Wenn du hast ja gerade gesagt, ne, das versuche ich jetzt gerade so aufzugleisen, wird bestimmt 1 Million verschiedene Gründe gehen, aber ich muss so dumm fragen, dass du es erzählen kannst. Wieso hat jemand, wo du erzählt hast, der hat Videoproduktion gemacht, der war Fernsehproduktion, der war überall unterwegs.
Ja.
Wieso hat er dich mit aufgenommen oder wieso habt ihr überhaupt gemerged?
Wir waren gegenseitig genau das Teil, was uns gefehlt hat.
Ah, das heißt, er konnte das alles nicht, was du lieferst?
Genau. Aha. Er hatte keinen Bock oder er hatte nicht das Auge, nicht das Gefühl dafür, sich in die unterschiedlichen Kunden reinzuversetzen, beziehungsweise eher das dann richtig auf Social Media zu verpacken. Das heißt, die haben früher ja noch gar kein Social Media gemacht, sondern wirklich eher Großproduktion. Und das war der Teil, den ich übernehmen konnte. Das, also sozusagen war ich am Anfang das Social Media Mädchen, dass ich sagen konnte, hey, wir können das so verpacken, so muss man Videos schneiden, viel, viel kürzer, jede Millisekunde muss weg. So war das am Anfang bei uns, dass ich die Social Media Welt erstmal reingebracht habe. Und die Kundenkommunikation läuft auch immer noch zu 80-90% über mich, dass ich sozusagen mit den Kunden die Konzeption mache. Und er fokussiert sich auf die Produktion, auf die ich überhaupt gar keinen Bock hatte. Weil ich hatte die Kameras in der Hand, ich habe das Gefühl dafür bekommen und ich wusste, das liegt mir nicht. Also es liegt mir mit meinem Handy, aber es macht mir überhaupt gar keinen Spaß, wirklich die Kamera, alles selbst umzusetzen. Ich bin eher der Visionär von den Konzepten. Und genau.
Das könntest du aus dem Carsten eine Personal Brand zaubern?
Ich glaube, man kann aus jedem eine Personal Brand. Das ist
schwierig.
Warte mal, genderst du?
Nee.
Keiner gendert? Du genderst auch nicht? Hand hoch, wer gendert? Ich nicht.
Wir lassen es auf jeden Fall nicht.
Keiner gendert hier.
Jedem das Seine, das ist okay, aber ich find's witzig. Weil
du stellst dich immer so dar, als würden alle gendern, nur ich nicht. Keiner gendert, nur du.
Oh Mann, jetzt krieg ich einen Shitstorm.
Nein.
MitarbeiterInnen.
Nee, aber das ist witzig. Also du sagst, man kann aus jedem eine Personal Brand machen, aber was machst du? Das hatte ich nämlich heute. Wir haben jetzt heute auch eine neue Mitarbeiterin, der tatsächlich da
die Sarah, übrigens.
Sarah genderst du? Sarah gendert, habt ihr gehört? Und das Wichtige ist...
Ja, wahrscheinlich, weil du genderst. Die traut sich nicht.
Ich weiß es nicht. Oh, mach bloß nichts auf da. Die traut sich nicht, ich glaub's ja. Nee, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach genau, aus der Personal Brand. Weil ich habe gesagt, guck mal, Sarah, ich würde gerne versuchen, dass wir so ein bisschen mehr Personal Brand machen, weil mir hat echt ein Kumpel von mir, der hat 52 Millionen Klicks in der Woche. Mhm. Und der hat mir wirklich ein ehrliches Feedback gegeben und sagte, als ich gesagt habe, hier, was kann ich machen, Personal Brand, bla bla bla, dann hat er mein Instagram angeguckt und meinte, Max, was für eine Personal Brand. Kein Schwein kennt dich, kein Schwein interessiert sich für dich. Mach doch erstmal den Leuten klar, was du überhaupt tust. Ja. Weil, und das fand ich cool, er hat gesagt, zwei wichtige Dinge, die du hast. Du bist irgendwie kein absoluter Vollidiot, kannst ein bisschen reden und wirkst manchmal sympathisch.
Ja.
Und auf Ebene 2, ihr habt ein echt geiles Unternehmen.
Ja.
Das heißt, es ist schon eine Möglichkeit, dass man daraus was machen kann. Das hatte ich witzigerweise 100%. Vorhin auch noch Sarah gesagt. Was siehst du als die wichtigsten Eckpfeiler, weil du sagtest, man kann aus jedem ein Personal Brand machen. Was sind die Eckpfeiler, die es braucht, um wirklich auf Instagram Gas geben zu können?
Einfach machen, in erster Hinsicht. Einfach man selbst sein, authentisch sein, seine Geschichte erzählen und machen. Das ist der erste Schritt.
Das heißt, also wirklich, du sagst, überall gibt's eine Hörerschaft, die sich für eine Person interessiert. Ja. Also
Social Hörerschaft Media.
Hörerschaft sagen? Hast du es denn Schaffdinnen oder so? Oh, ich weiß es nicht, war das eine Frage? Ich weiß es nicht.
Hörerschaft ist doch ein normales Wort.
Ist das so?
Dann hätte ich auch sagen können, Hörern. Da hätten aber alle an Kopfhörer gedacht.
Okay. Der Mann, ich denk nochmal drüber nach.
Auf jeden Fall, würdest du sagen, es gibt irgendwo immer eine Hörerschaft, die für dich da ist, du weißt nur nicht, wie groß sie ist?
Auf jeden Fall. Also Social Media funktioniert ja heutzutage so, dass es eigentlich der Content, den du auf deiner For You-Page siehst, der ist auf dich angepasst. Das heißt, es gibt jede Nische, die man sich vorstellen kann, gibt es eigentlich. Und genau die Person, die sich für deine Interessen interessiert und genau die Person, die sich mit dir identifizieren kann, die gibt es in hundertfacher Version sozusagen da draußen. Und wenn du wirklich einfach mal erzählst, wenn du dich traust, das, was dich interessiert, das, was du gut kannst, das, was dich beschäftigt, deine Story zu erzählen, wenn du dich traust, das zu erzählen, was viele sich immer noch nicht trauen, dann bist du schon sehr vielen anderen einen voraus.
Aber das muss ich doch ständig machen, oder? Das wäre ja mein Problem. Also ich hätte ja da keinen Bock, jeden Tag da irgend so einen Kram zu posten.
Das heißt, du brauchst so eine tolle Mitarbeiterin wie die Sarah, die jetzt bei uns ist.
Aber ist es dann noch authentisch, wenn ich das alles mache?
Nee, also wir haben das ja jetzt so vor, das kann ich ja auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das jetzt ab heute geplant haben. Übrigens ihr erster Tag und jetzt ist sie schon im Podcaststudio mit dabei, ist also witzig. Dass sie das so ein bisschen aufbereitet, Fragen, die sie vielleicht auch interessiert, weil sie ist jetzt auch fachfremd und das hatten wir jetzt auch so besprochen, dass wir sagen, hey, einfach mal, wenn ich gerade aus dem Termin rauslaufe, halt die Kamera einfach mal in mein Gesicht und sag einfach mal, hey, wie war das und das? Oder wie ist das und das? Wie ist die Frage? Weil wir haben halt immer so, ja, und wir machen das und was ist der Unterschied zwischen ICAP, MRISC und das und das und das? Mhm. Einmal so fachbezogene Themen, aber die sind ja interessant für die relevante, für diesen relevanten Kreis. Oder wie du jetzt zum Beispiel über Logistikthemen referenzierst. Da gibt es wahrscheinlich wenig Menschen in Deutschland, die in dem Bereich Lohnverpackung und so weiter und so fort, wahrscheinlich niemand, der sich so auskennt wie du.
Interessiert noch keinen.
Ja, weiß ich nicht, weil es wird bestimmt sehr, sehr viele lohnverpackenden Menschen oder Leute geben, die das mal machen wollen oder Leute auch im guckst dir an, wie viele E-Commerce-Unternehmen auch mittlerweile Mannheim hat, die interessiert es alle, was du über Logistik zu sagen hast. Fall. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema. Das ist ja, glaube ich, und das ist jetzt eine Frage an die Professionelle. Wie ist der Unterschied zu der Hörerschaft dahingehend zu fokussieren? Muss ich mehr auf den Fokus des Fachlichen gehen? Oder muss ich auch mal darüber erzählen, ja, ich habe mich heute mit meiner Mama gestritten. Oder ja, ich esse heute Mittag Nudeln, weil es mein Lieblingsgericht ist. Wo ist die Grenze von wo bis wo?
Also ich muss dazu
sagen. Stopp, ich habe Professionelle gesagt, das hört sich absolut krank an.
Schön, dass du das sagst.
Das ist eine Prostituierte, das geht ja gar nicht. Ich muss das nochmal sagen.
Ich wollte es nicht.
Ja. Das geht ja gar nicht, das ist mir jetzt gerade im Nachhinein. Also, und jetzt, trink kurz was.
Ich würde es drin lassen.
Nein, das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen. Ach du Scheiße. Und jetzt eine Frage an die Profi. So, jetzt haben wir es drin.
An die Profi?
Die Profi.
An den Profi.
Mann, ich will gendern. Ich habe keinen Bock auf irgendwelchen Shitstorm und
an die, die sich auskennt.
Nein.
An die Experte?
Jetzt eine Frage an die Expertin.
Ja.
Jetzt eine Frage an die Expertin. Sehr gut. Und jetzt cuttest du alles rein.
Ja.
Auch, dass ich sage, cutte es rein. Wollen wir einfach alles drin lassen,
dass die Professionelle gesagt hat, dass es sich
so komisch angehört hat? Ja, okay. Ja, das kann real werden, aber es war das für dich schlimm? Hast du dich bedrängt gefühlt gerade?
Nee.
Okay, gut.
Ich war peinlich berührt.
Ich war auch jetzt im Nachhinein peinlich berührt, scheiße. So, was sagst du, was ist wichtiger? Experteneinschätzungen oder mehr aus dem Alltag?
Oh, es kommt drauf an. Also als Personal Brand möchtest du ja alles von dir zeigen. Du möchtest, also ich finde es schon wichtig, sich klar zu machen, worin bin ich besonders gut und was kann ich besonders gut. Ein gutes Beispiel ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich gebe meinen Freunden immer den und den Tipp und alle immer so, oh krass, das wusste ich noch gar nicht, erzähl mir mehr davon. Das ist genau dieser Part, den du auch gut auf Social Media verpacken kannst, den super viele Freunde dann plötzlich hören und sich denken, hey, ich möchte mehr davon hören. Als Personal Brand finde ich es wichtig, alles auszuprobieren. Also gerade, ich spreche jetzt aus der Perspektive, wenn ihr es selbst machen möchtet oder wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Da ist es wirklich ausprobieren, Experten-Content ausprobieren, Storytelling-Content ausprobieren, diesen FaceTime-Vibe ausprobieren, dass man wirklich einfach über Gedanken spricht und einfach alles teilt und dann eben zu schauen, wie funktioniert meine Community.
Welches Format und welche Themen laufen am besten? Das heißt, du musst es selbst
ganz
testen.
Unterschiedlich. Das musst du
Das ist diese Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Das heißt, ich muss selbst schauen, welches Format und welche Themen am besten laufen.
Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel Kunden, da läuft es am besten, wenn wir Interview-Settings machen und wenn Geschichten erzählt werden. Wir haben Kunden, wo wir Hochglanz-Interviews gemacht haben, die einfach gar nicht funktioniert haben, was gar kein Problem ist, weil das war der erste Monat. Und im nächsten Monat haben wir Handy-Videos gemacht, die wirklich beabsichtigt auch Handyvideos sind, also man erkennt schon, wo so ein Reaction kam von einem Handwerker, der dann irgendwie auf ein scheiß Video reagiert hat, ist direkt auf 30.000 gegangen, was von 1.000 auf 30.000 riesiger Unterschied ist, obwohl es bei anderen besser funktioniert. Also es kommt wirklich auf deinen Algorithmus an, auf deine Community, auf die Menschen, die du eben anziehst. Das kann man auch die ganzen Aussagen, die so viele Social-Media-Experten sagen, du musst um die Uhrzeit posten, du musst so und so
Bullshit,
posten.
Oder?
Es ist Bullshit. Also es ist wirklich Bullshit. Ich habe mit Spotting Secrets um jede Uhrzeit schon gepostet und jedes Mal ist es viral gegangen. Und es hat gar keinen Unterschied gemacht. Das Wichtigste, was für Instagram, also das Allerwichtigste ist, dass du nützlichen und guten Content machst. Aber es gibt heutzutage viel zu viel Content. Das heißt, das, was du postest, das muss einfach irgendein Inhalt sein.
Oder haben. Nutzen für dich, ob emotional oder.
Genau, es muss irgendeinen Nutzen haben. Das heißt, es ist wichtig, eine Geschichte zu erzählen, einen Tipps zu geben oder irgendeinen Mehrwert für die Zuschauer zu bieten. Das auf jeden Fall.
Das ist jetzt mal für mich jetzt als absoluter Laie, ne, der mit Instagram gar nichts anfangen kann. Ich kriege das ja nur mit, dass also so mein Sohn, der macht jetzt Abitur und jedes zweite Mädel in seiner Stufe will, keine Ahnung, Influencer werden. Wo ich mir denke, gibt's ja alles schon. Also das, was du sagst, damals oder vor längerer Zeit, war das wahrscheinlich relativ simpel oder auch cool. Ja? Und wenn man guckt, dass jetzt viele bekannte Influencer, die ich noch kenne, mit denen ich vielleicht auch noch gearbeitet habe, die sind weg vom Fenster, weil es einfach zu alt, weil die Neue da ist, die jünger, cooler, sonst irgendwas ist, ja, könnte ich jetzt Namen nennen, darf ich aber nicht. Ja? Dann finde ich das wahnsinnig interessant. Ja? Und ich glaube, das wird auch eigentlich immer schwieriger. Also jetzt zum Beispiel, wie kommt jemand drauf, mir dann zu folgen. Da muss ich erstmal irgendwas hinkriegen, dass da überhaupt mal irgendeiner auf die Idee kommt, das ist lustig, bis sich das mal rumspricht, weil das so viel Konkurrenz quasi da ist, weil ja, es gibt ja keine Markteintrittsbarriere. Jeder Depp kann ja bei Insta, also selbst ich könnte einen Post machen. Ja.
Das ist krass, gibt echt keine Eintrittsbarriere.
Und das ist ja immer was, wo ich sage, ich habe vor Märkten Angst, die keinen Markteintrittsbarriere haben, weil die Verdrängung ist so unfassbar stark und der Druck ist ja auch da. Du musst ja dann, auch wenn du dann mal irgendwo, sagen wir so ein bisschen bekannter bist, musst du ja ständig liefern, ständig machen, ständig was tun, ja. Weil die nächste, der nächste, das nächste, weiß nicht, wie man es noch nennen kann, ist ja schon da und wartet mit der nächsten Story. Die hat dann auch eine coole Katze, die hat auch einen Wellensittich, die hat auch eine Story, die geht auch in Restaurants essen. Ich finde es faszinierend, dass du mit so einer, mit so einer quasi total langweiligen Idee zu sagen, ich gehe in ein Restaurant und poste über das Essen. Sag ich, das haben doch schon 1000 Leute gemacht. Ja. Also auf die Idee, ich meine, ich esse super gerne, ich gehe brutal viel essen. Ich wäre wahrscheinlich geboren dafür, weil ich auf der ganzen Welt schon gegessen habe und gekocht habe und ganz viele Köche kennengelernt habe. Ja. Ich käme nie auf die Idee, das zu posten, weil ich sage, A, haben es schon 1000 andere gemacht, B, wäre es mir zu stressig und C, muss ich es immer wieder machen. Bei dir hat es ja funktioniert.
Weil einfach machen, das ist ja das, was du gesagt hast.
Also erstens,
ist sie einfach netter, einfach als machen. Sieht besser aus. Wer will nicht mal essen sehen?
Geht, aber es gibt ja noch niemanden, der genau du bist. Weißt du, also so komisch, wie es jetzt gerade klingt, aber dadurch, dass es halt alle machen, ist die Hürde viel größer, es auch zu machen. Ich verstehe den Druck, den du jetzt schon beschreibst, obwohl du es noch gar nicht machst.
Ich würde es auch nicht machen.
Verstehe. Carsten traut sich nicht.
Nee, ich will es auch nicht.
Kann ich nachvollziehen, das ist vollkommen in Ordnung. Mich stresst es auch oder mich hat es eine Zeit lang auf jeden Fall auch gestresst. Mit einfach machen, das ist eher darauf bezogen, dass man diese Hürde überwinden kann.
Aber du musst ja irgendwas anders gemacht haben. Du gehst jetzt ja nicht hin und sagst, im 959 ist es schnitzelgeil, das weiß ich auch.
Guck dir mal ihre Videos an.
Die sind ja, aber du musst ja irgendeinen Nerv getroffen haben, dass man dir das halt. Also es gibt ja Sachen, zum Beispiel es gibt den Wein-Terminator zum Beispiel, so ein Typ, ne, der trinkt halt teuren Wein und schreibt darüber. Ja? Oder ich sage jetzt mal ganz für die ganz alten Robert Parker, der Weinpapst, ja. Keine Ahnung warum, wenn der 100 Punkte gibt, ist der Wein gleich dreimal so teuer.
Ja.
Der hat es halt geschafft, ja. Das ist der Name in der Weinwelt, der macht jetzt nichts mehr, der ist ein paar Jahre in Rente, aber das war der Name in der Weinwelt, da kam ganz lange gar nichts, dann kommt ein René Gabriel, laber, hopsasa. Ja. Da kommt ewig nichts hinterher. Ja. So, jetzt bist du ja kein Restaurantkritiker, also du vergibst ja keine Sterne oder sonst irgendwas, du arbeitest nicht für Gourmillot oder Michelin, sondern du gehst ja da rein, so stelle ich mir das vor, isst da und sagst, ey, war cool, war lustig, war lecker, nette Bedienung, geiles Ambiente oder war blöd und so weiter und so weiter. Aber in irgendeiner Art, dass man dir das abnimmt und auch sagt, wenn die das sagt, dann gehe ich da mal hin. Mhm. Das ist ja auch so ein Trust, also man vertraut dir ja auch und sagt, cool.
Also ich würde behaupten, dass ich es sehr authentisch mache.
Okay. Machst du es immer noch?
Ich mach's immer noch.
Cool.
Aber es ist nicht mehr deine Hauptarbeitstätigkeit, oder?
Also Spotting Secrets ist eigentlich auch ein Teil von Framebase, aber manchmal poste ich nur einmal im Monat, manchmal poste ich.
Und machst du da eher Geheimtipps wegen dem Name oder?
Damals habe ich mit Geheimtipps gestartet, jetzt mittlerweile habe ich auch mal meinen Friseurbesuch gezeigt oder meine Wohnung vorgestellt.
Es geht nicht nur ums Essen?
Nicht nur ums Essen.
Okay.
Also oder Spa-Bereiche, einfach Dinge, die man gerne
unternimmt. Hast du eine Affinität zu essen? Kochst du selber? Kennst du dich mit Essen aus? Also oder hast du einfach nur gesagt, wenn es mir gefällt, gefällt es anderen auch?
Genau so.
Okay.
Geil, einfach so simpel, aber so gut.
Genau.
Das heißt, du kannst nicht kochen?
Musst du Lennox fragen?
Er nickt ab.
Ah, gut, er will nicht verschlagen, wenn wir nachher kommen. Ich nick auch immer, wenn meine Frau sagt, kann ich kochen.
Nee, ich koche schon sehr, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich die Lust und Leidenschaft auch eine Zeit lang verloren zum Kochen. Früher habe ich immer gekocht. Mittlerweile, also jetzt ein bisschen weniger wieder geworden, aber früher war man halt wirklich, früher vor einem Jahr, war man wirklich.
Ja, damals ist vor 2, 3.
War man jeden Tag essen, jeden Tag in einem Restaurant und dann kommt man nach Hause. Ich habe eine Zeit lang auch einfach nur Haferflocken gegessen, weil ich so überstimuliert war von meinem Gaumen, weil man so viele unterschiedliche Sachen immer gegessen hat und dann hat man gar keine große Motivation mehr zu kochen, wenn man eh weiß, man ist jetzt morgen wieder im, keine Ahnung, was für einem Restaurant.
Wirst du erkannt?
Ja, ist mir auch sehr unangenehm manchmal.
Nee, weil das ist ja das Problem. Tests sind ja eigentlich anonym. Und ich habe einen Bekannten gehabt, der wollte unbedingt einen Stern. Und der hat darauf bestanden, dass jeder, der einen Tisch reserviert, seinen Vornamen mit angibt. Ja? Mhm. weil der dann die Person googeln wollte und wollte gucken, ob es ein Testesser ist. Dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wenn das ein Testesser ist, kochst du dann anders? Ah ja, klar, dann bemühe ich mich mehr und mach mehr. Und das ist ja genau das, was du ja nicht sollst. Deswegen sind die ja anonym, dass du nicht für die jetzt speziell kochst, sondern dass du das Essen kriegst, was jetzt der andere Gast auch kriegt. Genau. Beziehungsweise sollte ja eine ambitionierte Küche immer gut sein.
Ja.
Die sollte nicht für jemand Spezielles kochen, sondern die sollte ja immer gut kochen. Wenn du jetzt reinkommst und die erkennen dich, dann werden die sich wahrscheinlich mehr Mühe geben, ne?
Ja.
Okay, kann also sein. Ist es nicht ganz
so. Aber ich glaube, da kannst du ja auch in so... In
ich verstehe, was du meinst. Das Gespräch hatte ich auch schon oft. Mhm. Aber am Ende... Was soll ich sagen?
Ich also, glaube auch, dass das
musst du das Essen bezahlen?
Nee.
Aber sorry, mal ganz kurz. Sie hat eine riesen
Plattform. Aber objektiv.
Ja, ja, aber sie hat eine riesen Plattform. Ich meine, als Restaurant wärst du ja schön blöd, wenn du da nicht sagst, hey, bitte geht aufs Haus. Aber auf der anderen Seite sind die Restaurants, wo du ja auch teilweise hingehst, du gehst ja nicht... Ne, das, was du sagst mit Sterneküche, ja, da gebe ich dir recht. In einem Palazzo kann man wahrscheinlich auch, wenn der Harald Wohlfahrt persönlich da ist, wahrscheinlich auch nochmal einiges.
Nein, schmeckt trotzdem beschissen.
Aber man kann, nee, würde ich so nicht sagen.
100%. Ich habe schon gegessen, als er da war, war genauso schlecht und ekelhaft wie
sonst. Boah, das musste cutten.
Schlechteste Essen. Nein, nicht cutten. Das ist wirklich grausam, da zu essen. Die machen einen auf Harald Wohlfahrt, 3-Sterne-Koch.
Nein, der Tommy Ballspar ist ein Kumpel von mir. Nein, das Essen ist da gut. Nein,
ist es nicht. Es ist grausam. Ich war am Sonntag von der Woche da. Es war schlicht.
Ich finde das Essen hervorragend da.
Ist es nicht. Es ist schlimm.
Ich finde es sehr lecker.
Das hat mit Harald Wohlfahrt nichts zu tun.
Ich finde das Palazzo mega. Ich finde das Palazzo mega. Und das Palazzo ist halt auch super Essen.
Das überhaupt nicht.
Ich wollte ganz kurz noch was dazu sagen. Zwei Sachen. Einmal, was hatten wir eben gerade besprochen, das Thema.
Wichtiger Punkt, ich werde eingeladen. Wie soll eine Meinung dann objektiv sein? Finde ich ein wichtiger Punkt.
Ah ja, genau. Halt, und was
ich aber dazu sagen wollte. 959 fürs Schnitzel nix?
Doch. Nee, 959 schon. Also es gibt natürlich auch Orte.
Wieso war dir das klar?
Nur so.
Weil
sie es nicht nötig haben, weil keine Ahnung, weil der Michael sich sagt, warum soll ich, der Laden ist eh immer voll.
Also ganz kurz, ich rede jetzt von Kooperationen. Okay. Wenn ich eine Kooperation mache, dann bin ich natürlich eingeladen.
Klar.
Weil es auch mit den Restaurants abgesprochen ist.
Aber wenn du so essen gehst, sage ich mal in Anführungszeichen privat.
Wenn ich privat bin, dann werde ich jetzt nicht von jedem Restaurant. Also die Besitzer sind ja auch
oft nicht da. Die dich halt kennen, ne?
Also dann bezahle ich natürlich normal. Okay. Also darauf bezahle ich.
Aber wenn du erkannt wirst, sagen die dann schon, oh, komm, lass mal stecken.
Ja. Das ist aber dann auch eher bei den Leuten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe.
Okay. Ja.
Auf jeden Fall sind wir auch oft privat essen und dann zahle ich selbst alles in Grad geschockt von diesen Aussagen.
Das ist so asozial. Das ist so asozial. Vor allen Dingen, egal wie, ich werde die Scheiße mit reingezogen, das ist ja der größte Witz.
Nein, du hast doch deine eigene Meinung.
Es ist so, funktioniert Social Media nicht. Wir lassen jetzt von mir aus, lassen wir jetzt alles
drin. Und ich kenne deinen Geschmack, der kann es nicht schmecken.
Ich liebe das Palazzo und mir macht das echt extrem Palazzo viel Spaß. Palazzo
finde ich auch super. Die Show ist der Hammer, die machen das ganz toll. Und das Essen ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Und dann schreiben sie Harald Wohlfahrt drüber. Da denkt der eine, er ist beim 3-Sterne-Restaurant. Das ist doch eine Verarsche.
Das distanziere ich mich von. Egal,
das kostet wahrscheinlich 5 Euro.
Celine, das habe ich nämlich auch gemerkt. Egal, was, wo, wie gesagt wird. Zum Beispiel, wir hatten ja auch einmal diesen Shitstorm darüber, weil der Carsten gesagt hat, er gibt seinen Mitarbeitenden in den Führungspositionen immer einen Tag frei. Und da sind alle ausgeflippt. Ihr Schweine da oben. Wie können die einen Tag Urlaub bekommen und die armen Bandarbeiter nicht? Und dann der Carsten so recht. Hä, Leute, sag mal. Die Führungsposition, weil die von den Stunden her viel mehr arbeiten, ja, weil die keine Regelarbeitszeiten haben. Die werden pro
Stunde bezahlt,
die
anderen machen
weil die außertariflich,
20 Überstunden, ohne dafür was zu
tun. Genau, außertariflich bezahlt werden, ohne Überstundenbezahlung, bla bla bla. Und der Carsten das einfach fördern will, dass die Personen, die keinen geregelten Arbeitstag-Alltag haben, und zwar von 8 Uhr bis 16 oder 17 Uhr arbeiten, dass die, wenn sie immer bis um 8 Uhr arbeiten, genau an dem Tag, wo die Kinder halt Geburtstag haben, dass die dafür nicht arbeiten müssen.
Ja.
Und da gab es ein riesen Ding und wir hatten da irgendwie 500.000 Klicks und Dislikes auf
TikTok
und sonst was, weil die sich alle darüber aufgeregt haben. Und das verstehe ich zum Beispiel, deswegen habe ich gerade gesagt, das kriegst du, wenn du hier in einem Podcast was besprichst. Und selbst wenn ich sage, ich finde das Palazzo geil, ich esse da gerne, Tommy ist ein Kumpel von mir und ich mag das gerne, dann ist es trotzdem, dass die Meinung, die hier vertreten wird, nur weil ich irgendwie nicht mit einer Pistole hingegangen bin und gesagt habe, ihr könnt das nicht reinschneiden, die schneiden es einfach rein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deswegen ist es auch auf einmal meine Meinung.
Aber ich glaube dir trotzdem nicht, dass dir das Essen schmeckt.
Mir schmeckt das Essen.
Im Leben nicht.
Wir haben unsere Position klar gemacht, der Kast ist einfach ein Hater.
Hater.
Ist nicht. Ich finde das Essen 959 mega und Schnitzel ist der Hammer.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt mal ganz kurz, weil jetzt, ich muss so weit zurückspringen jetzt, weil wir so viel labern.
Ich finde es auch einen super wichtigen Punkt, gerade weil wir es auch über das Palazzo hatten, über das Essen und warum ich zum Beispiel nicht poste, wenn Restaurants schlecht waren.
Mhm.
Und ich war schon mehrfach bei Restaurants oder bei Cafés und es war extrem schlecht.
Mhm. Warum bist du dann mehrfach, aber nicht in die gleichen?
Nein, nicht in die gleichen.
Achso, du gehst da nicht mehr.
Sonst wär's
ich habe von A bis Z alles mitgefilmt und die, dass ich filme, ist erst nach Absprache. Also mittlerweile ist es so, dass die Restaurants mich auch anfragen.
Ach, du musst fragen, dass du es filmen darfst, wenn du da isst?
Nee, die, also jetzt wird es kompliziert. Spotting okay. Secrets, die viele von den Videos, die gepostet werden, sind auch bezahlte Kooperationen. Mhm. Weil die Leute sagen, hey, wir kennen dich, wir möchten deine Meinung sagen. Aber der Aufwand sozusagen, weil da auch echt, also für ein Video sind es 7 Stunden Aufwand ungefähr, bis ein Video vollkommen fertig ist. Genau. Und der Produktionsaufwand wird sozusagen entschädigt.
Das
und
ist krank viel, finde ich. 7 Stunden Aufwand, das ist voll heftig.
Mindestens, auf jeden Fall.
Aber weißt du dann vorher, dass es auch schmeckt? Sonst drehst du dann
Film? Nee, ich habe auch schon, darauf wollte ich jetzt hinaus, ich habe auch schon von A bis Z alles mitgefilmt, aber ich kommuniziere immer vorher, wenn ich vorher noch nicht da war und ich war tatsächlich aber schon sehr oft vorher im Restaurant, bevor ich es dann auch filme und es präsentiere auf meiner Seite, sage ich immer, hey, ich komme, natürlich, wenn die Wahrscheinlichkeit bestehen sollte, dass es irgendwie schlecht läuft oder so, dann wird das Video nicht gepostet und dann kommt natürlich eine Zusammenarbeit nicht in Frage.
Aber die müssen aber trotzdem zahlen dann?
Nein.
Okay.
Nee, dann sage ich, das passt für mich.
Du bist sehr cool. Ah, haha, aber die haben trotzdem für das Essen bezahlt.
Ja, also die stellen es ja zur Verfügung. Ist ja eine Marketingmaßnahme sozusagen für die auch, dass sie das Essen zur Verfügung stellen und wir essen auch selten, außer Lennox ist dabei. Nein, Spaß.
Wobei ich es ja auch interessant fände, eigentlich wäre es ja auch für die Community, für mich zum Beispiel, als jemand, der in Heidelberg wohnt, interessant, wenn du auch sagst, da kann man nicht essen.
Habe ich auch schon oft gehört, da bin ich aber einfach nicht der Menschentyp für.
Okay, du meinst, das passt zu deiner Karma-Energie, du bist da positive, du
willst nichts negativ. Nee, tatsächlich gar nicht, sondern ich finde, dass es unfair ist, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag in einem Restaurant erwische.
Finde ich so fair, dass du das sagst.
Läuft, mega. Dass ich dann sage, ich riskiere oder ich setze die ganze Existenz von dem Restaurant einfach nur, weil für mir Klick irgendwas, genau.
Fühle ich so.
Ja, aber ich glaube, mit deiner Erfahrung würdest du merken, ob die einen schlechten Tag haben oder ob sie einfach ein schlechtes Restaurant sind.
Ich bin nicht auf der anderen Seite.
Bitte?
So, ich bin nicht auf der anderen Seite von der Gastro, dass ich weiß, ob es jetzt nur ein schlechter Tag ist, ob es eine falsche Person, die gerade da am Arbeiten ist. Aber ich würde nicht, egal wie schlecht es ist, außer andere Menschen sind wirklich gefährdet, wenn die da hingehen, dann vielleicht schon. Aber wenn es einfach nicht mein Geschmack trifft.
Danach hat er einen Tag flach gelegen.
Willst du den Foodtruck auch noch nennen?
Nee, ich weiß nicht, wie er heißt. Es war nicht das Palazzo.
Sei froh, dass er
ja, sowas geht gar nicht.
Der Foodtruck heißt.
Naja, aber das müsste man ja fast. Ich habe echt überlegt, ob man da mal zum Gesundheitsamt geht.
Weil so schlimm oder hat er?
Ja, vorne und hinten komplett Massaker.
Boah.
Ja.
Horror. Ja. Ich finde es richtig schön, dass du das gesagt hast, dass du dich finde. Ich finde es so eine geile Energie. Weil genau so ist es nämlich, weil durch Hate kriegt keiner Erfolg. Und so sehe ich das nämlich, weil ich fange auch nicht an.
Ja.
Nee, das ist, ich meine jetzt nicht mit dem Palazzo-Ding. Null, das meine ich gar nicht. Nee, das ist deine Meinung. Ich meine mit dem Blog, weil ich finde, ich würde mir einen Blog, der negativ ist, so, das ist ein scheiß Restaurant, hier ist Kacke und das würde ich mir gar nicht angucken.
Argument, ja.
Das würde ich mir gar nicht angucken, weil ich denke.
Ja. Aber es wäre ja auch fair, wenn ich jetzt, also bei mir ist das so, ich gehe jetzt in ein Restaurant, ja. Zum Beispiel, ich habe in Fürnheim ein Restaurant, wo ich ganz oft mit meiner Mutter sonntags war, Italiener, war mein Lieblingsitaliener. Habe ich nicht gewusst, der hat das Ding verkauft an einen neuen, also an jemand anderen, habe da gegessen. Es war so grottenschlecht, dass ich konnte den Teller nicht essen.
Colosseo.
Das piepen wir jetzt raus. Aber es war,
das rauspiepen.
Können wir drin lassen, genau. War so grottenschlecht. Und dann fragt die mich, hat sie nicht geschmeckt? Sag ich, nee, es war grausam. Es war wirklich grausam. Versalzen, viel zu viel Knoblauch. Kann man nicht essen. Was sagt die? Soll ich es einpacken? Sag ich, haben Sie mir zugehört? Das kann man nicht essen. Warum soll ich es einpacken? Soll ich es meinem Hund geben, den vergiften?
Ah, ja.
Ja, und dann sage ich mir, das wäre doch nett, wenn da mal einer postet, Achtung, neuer Besitzer, kann man nicht mehr hingehen. Weil mir hat's jetzt, also ich habe jetzt einen Abend meines Lebens verschwendet mit meiner ganzen Familie, weil es war für alle 5
nicht genießbar. Es wird jemanden geben und das ist, und jetzt kommen wir zu dem Thema und das muss ich jetzt ganz, ganz, ganz klar sagen. Es gibt 1 Million Menschen und 1 Million Menschen haben 1 Million verschiedene Geschmäcker.
Ja. Nee.
Es ist so, dass wir beide in
einem. Ich habe 5 Leute gefragt, die da Stammgäste sind, gehen alle nicht mehr hin, weil sie alle sagen, grottenschlecht, gut, aber jeder musste richtig, die Erfahrung
genau,
machen.
Genau, das sind aber die 5 Leute, die vorher bei dem Restaurant, wo der Vorkoch da war, immer happy waren.
Ja.
Und es wird wieder Leute geben, die das Restaurant gut finden und dahin gehen.
Du hast
wenn
die
es nicht
gegessen, die
gut, wenn es nicht so ist, dann geht das Restaurant pleite. Aber guck mal, wie viele Restaurants es gibt, die ich zum Beispiel auch nicht gut finde. Es gibt bestimmt 20, ich kann dir eher mehr Restaurants sagen, die ich total scheiße finde in Mannheim und Umgebung, als dass ich dir Restaurants sagen kann, die ich gut finde.
Mhm.
Aber du siehst ja trotzdem, dass diese Restaurants, die wir selbst kacke finden, dass da trotzdem eine Million
Dollar gibt. Gut, aber es löst sich ja von alleine. Du warst ja in genügend Restaurants und sage ich mal, in Heidelberg warst du vielleicht ziemlich jedem. Und dann weiß ich ja, die, die bei dir drauf sind, die sind gut. Und dann Ausschlussverfahren, die, die nicht drauf sind, sind vielleicht weniger gut. Dann kann ich mir da so ein bisschen, also du wirst nicht alle erwischt haben.
Ja, noch lang nicht.
Genau, aber ich kann davon ausgehen, dass die, die bei dir drauf sind, sind gut.
Auf jeden Fall.
Und dann würde ich halt, wenn ich zum Beispiel jetzt neu in Heidelberg sehe, jetzt dann nichts ausprobieren, was da nicht drauf ist.
Man muss aber trotzdem sagen, es gibt unterschiedliche Geschmäcker und ich bekomme auch auf sehr viele Videos Kommentare, wo wir privat schon extrem oft essen waren und wir bestellen immer von dort. Und dann schreibt irgendjemand darunter, dass es wirklich extrem schlimm war und die wissen nicht, wie ich sowas empfehlen kann. Und ich denke mir, wir essen das immer privat, also dann haben wir einfach super unterschiedliche Geschmäcker. Okay. Deswegen,
du hast auch einen sehr krass feinen Gaumen. Also der Carsten, der legt sehr viel Wert auch auf diese Experience. Wirklich, der Carsten würde, ich würde mal sagen, 60%, 70% der Restaurants, die du drin hast, schon gar nicht hingehen. Einfach weil dieses, der Carsten braucht 4 Gänge im Bestfall. Immer eine halbe Stunde Pause zwischen den Gängen, dass gequatscht werden kann, neuer Wein aufgemacht wird, sonst was. Ja. Der zelebriert es. Und du hast auch manchmal eine Currywurstbude drin, die ich auch geil finde, weißt du? Und da gehe ich aber auch hin, weil wir sind so da unkomplizierter bei dem Thema. Aber der Carsten sagt halt bewusst, und das finde ich auch schön, anderer Menschenschlag halt einfach, ey, ich habe so wenig Zeit in meinem Leben, dass wenn ich schon mal esse, dann will ich geil essen, will mir Zeit nehmen, die Zeit für meine Familie nutzen. Und das finde ich auch wiederum ein fairer Punkt. Das heißt, hier haben wir schon wieder eine andere
Sichtweise.
Aber ich gehe ja auch ins Tanafon und esse da ein Gericht und gehe wieder. Also es ist beides.
Ja. Aber übrigens, gehst du auch in eine Currywurstbude?
Ich esse keine Currywurst, aber ansonsten.
Würdest du so einem. Ach stimmt, du warst auch schon mit mir beim Thai für You beim Schnellasiaten.
War super geil.
Stimmt, warst du auch schon.
Man unterschätzt mich.
Das stimmt tatsächlich, man unterschätzt
mittags bin ich eher so schnelles Gericht. Abends.
Mittags bist du der schnelle
Gerichtesser. Ich esse nicht gern so Mittag, ich bin ja so ein Abendesser. Ich vertrage auch mittags keinen Alkohol, das ist mein Problem. Ich habe letztens auf der Golfrunde mittags ein Bier ausgegeben gekriegt. Ich habe 9 Löcher, ich habe gedacht, ich bin voll wie eine Haubitze. Kein Ball mehr getroffen.
Echt jetzt?
So ja. Geil. Ein Bier, ich schwöre, es war ein Bier.
Witzig. So, jetzt kommen wir aber wieder zu dem das letzte Thema, was ich jetzt noch sagen wollte. Und dann gehen wir wieder bitte den Strang deiner Geschichte, weil ich finde es echt geil, dass es in so einer Diskussion gerade ausgeartet ist. Deswegen machen wir Podcast. Du hattest vorhin gesagt, ah ja, aber es gibt es ja alles schon auf Social Media. Ich glaube, Social Media ist ein Bereich, wo keine einzige makroökonomische oder mikroökonomische Funktion, Modell, Test, sonst was funktionieren kann. Weil es gibt hier keine Angebot- und Nachfrageformel, weil die Likes und die Follower und die Bereitschaft, jemandem zu folgen, die ist nicht endlich. Die ist unendlich und zwar auf alle Hörer auf dieser Erde drauf beschlossen. Weil, ob ich jetzt einem Foodblogger in Heidelberg schon folge, ändert nichts daran, ob ich einem zweiten folge.
Aber ich kann ja nicht endlos vielen folgen. Also auch meine Zeit als selbst ein Teenager, der gefühlt 27 Stunden am Tag an seinem Handy klebt, hat nur diese 27 Stunden. Der kann nicht
aber die
noch
Bereiche,
eine Stunde drauf.
Wenn es 10 Blogger in Heidelberg gibt,
ja?
Und Celine ist eine davon, was Food angeht. Und ich in Heidelberg wohne, folge ich den 10. Weil ich
wenn es aber jetzt 100 gibt, du kannst nicht 100 folgen.
Das stimmt auch wieder.
Also man irgendwann ist deine, Zeit limitiert und dann ersetzt du den einen durch den anderen. Und das ist ja, glaube ich, das Schicksal, was ich immer sage, von ganz vielen. Also wie gesagt, ich kenne ja einige, die waren dann zum Beispiel bei Germany Next Topmodel, ne? Und dann hatten die diesen kurzen Fame und haben daraus irgendwas gemacht und sind dann halt bei Insta und so weiter. Und die müssen sich jeden Scheiß ausdenken, dass sie irgendwie noch interessant bleiben, weil halt jedes Jahr eine neue Staffel gedreht wird, nur um mal in dem Charakter zu bleiben und halt da, keine Ahnung, 30, 40 Mädels rausfliegen, die aber trotzdem eine gewisse Bekanntheit erreicht haben über diese 3, 4, 5, 6 Folgen, wo sie dabei waren und das dann wieder nutzen. Und du kannst aber als jemand, der da, die folgen dann nicht 30, die folgen dann der, also ich glaube, du wirst nirgendwo so schnell ausgetauscht wie bei Insta oder bei den sozialen Medien, weil du, da gibt's keine Loyalität. Ja, ich bin mein ganzes Leben Bayern-Fan, ich tausche das nicht aus. Ja.
Loyalität gibt es auf Instagram zu 100%. Guck dir mal Leute an, wie beispielsweise Montana Black. Das ist, ich glaube, einer der größten Top 5 Streamer und Instagrammer und sonst was. Diese Hörerschaft, die der hat, das ist nicht mehr normal.
Das ist jetzt aber Leichen. Top. Aber jetzt rede ich mal von jemandem, der so, sage ich jetzt mal, so im unteren Segment ist, ja, der jetzt so ein paar, also der das so gerade so an der Profitabilität hinkriegt, ja. Der jetzt nicht kein Ronaldo ist oder irgendwas, dem sie halt erst auch, also der halt auch, sagen wir mal, an sich schon eine Brand ist, ja. Aber die werden doch super schnell ausgetauscht, ja. Diese Sternchen, ja, die mal so kurz berühmt waren, daraus gemacht haben und so weiter. Da kommt das nächste Sternchen, die ist jünger, die ist witziger, die ist kreativer. und ersetzt die wieder. Ich glaube, du hast kein Asset in dem Sinn, wo du drauf bauen kannst, dass das in 5 Jahren noch funktioniert.
Ja, und vor allen Dingen Shitstorms können dich halt direkt killen, weil es halt dann deine einzige Einnahmequelle ist. Aber
deswegen finde ich, um jetzt mal auf den Business Case, weil wir waren ja mal ein Business Podcast, zurückzukommen.
Also vielleicht, um darauf noch kurz einzugehen, ich glaube, es kommt sehr stark drauf an, was für Content du machst und was für eine Community du aufbaust. Mhm. Es gibt Accounts, die haben gar keine Community, sind einfach super kühl und machen einfach irgendeinen Entertainment-Content und die sind klar auszutauschen mit der nächsten Entertainment-Seite, wo zum Beispiel einfach irgendein Comedy-Bullshit kommt. Aber wenn du eine Persönlichkeit bist und wenn du authentisch dich selbst präsentierst, dann gibt es zu 100% auch eine Loyalität von deiner Community und von deinen Zuschauern. Das denke ich auf jeden Fall. Aber es kommt super drauf an.
Das halt reicht. Ja, aber deswegen wollte ich sagen, da wollte ich jetzt noch, finde ich es ja schlau, was du machst. Du hast ja quasi zwei Standbeine. Du hast, sage ich mal, dein Blog und deine eigene Marke, also du, ja. Aber hast ja dann, finde ich, einen sehr schlauen Move gemacht, zu sagen, ich weiß ja, wie es geht und das finde ich immer gut. Ich verdiene damit Geld, anderen zu erklären, wie es geht. Weil das ist was, was Bestand hat. Also wenn du das gut machst und dir da eine Kundschaft aufbaust, ich glaube, das währt viel länger, weil das viel weniger machen und da eine viel höhere Loyalität ist. Wenn du für meine Firma jetzt arbeitest und es ist gut und das funktioniert, dann warum soll ich wechseln? Also wenn ich doch zufrieden bin, ja klar, kann man dann sagen, der eine macht's billiger, aber so Sachen wechselst du nicht wegen dem Geld, ja, weil das was sehr Persönliches ist, wo du eine Beziehung aufbaust, wo man sich kennenlernt, ja, und wo man dann einfach sagt, nee, ich möchte da nicht weg, weil ich bin zufrieden und das ist dann, also ich glaube, das ist so ähnlich wie eine Bank, wechselt man auch selten, mittlerweile stark, meine Generation eher weniger, und ich glaube, das ist was, wo du langfristig profitieren kannst, ja. Bei dem anderen sehe ich es eher ein bisschen schwierig, ja. Deswegen finde ich es einen schlauen Move zu sagen, ich nehme das, was ich da gelernt habe und mach daraus quasi nochmal ein Business, ja, was vielleicht auch besser bezahlt wird, ja, weil das halt auch eindeutiger ist, ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen.
Vielleicht ganz kurz, die Loyalität von einer Community reicht zu 100% nicht aus, wenn du nicht ablieferst mit dem Content, den du machst, das auf jeden Fall. Aber wenn du ablieferst mit dem Content, dann wird das auf jeden Fall ausreichen. Also dann weiß ich gar nicht, ob du sogar Loyalität brauchst, weil du hast eigentlich Loyalität von dem Algorithmus. Weil jedes Video eigentlich als einzelner Schatz angesehen wird.
Aber du machst nicht nur Heidelberg, weil das wäre dann irgendwann ja mal zu Ende, ne?
Ich mache Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe und alles, was in der Region ist.
Okay, und hast du dann auch die Leute, die dir folgen, sind dann aus der Region oder sind das dann auch Leute, wenn jemand aus Berlin nach Heidelberg kommt, geht er dann bei dir drauf und schaut sich das an?
Zu 99% aus der Region.
Okay, das heißt, dann bist du aber auch im Wachstum begrenzt, ne?
Theoretisch schon, auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, man muss im Kopf behalten, dass ich manchmal nur einmal im Monat poste. Mhm. Das heißt, bis ich dahin kommen würde. Was heißt, es reicht? Die Videos funktionieren sehr gut. Mhm. Die Videos gehen immer noch viral, sage ich jetzt mal. Aber ich könnte extrem viel mehr rausholen, wenn Spotting Secrets meine Hauptprio wäre. Mhm. Aber meine Hauptprio ist Framebase und ist Framebase tatsächlich auch schon immer gewesen. Ja, die Leidenschaft, was aufzubauen mit einem Team, Geschichten zu erzählen und das eben auch für andere da was aufzubauen. Gar nicht unbedingt wirtschaftlich, sondern einfach, weil es mir noch mal einen Ticken mehr Spaß macht. Ich identifiziere mich nicht unbedingt als Influencerin, sondern eher als, keine Ahnung, Content Creator, weil man halt etwas erschafft. Mhm. Und das eben einmal mit Orten, die man eben vorstellt in der Region oder eben für die unterschiedlichen Kunden.
Ich hätte
jetzt schon.
Ja.
Ach du Scheiße.
Ja, alles gut.
Sind wir aber eine Stunde Aufnahme schon. Ach du Scheiße.
So.
Es waren jetzt 10 Sekunden für mich gerade.
Ich dachte erst, wir hätten damals erst angefangen.
Lass den drin, der ist so bescheuert. Das ist geil. Oh Mann, Carsten.
Aber eine kurze Frage, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Wie man vielleicht merkt, bin ich in dem Thema überhaupt nicht drin und ich weiß auch nie, wer als Gast kommt. Das heißt, ich habe dich heute das erste Mal gesehen und habe jetzt erstmal annähernd verstanden, was du machst. Ja? Was ja auch so ein bisschen interessant ist. Also interessant ist, dass ich mich da auch reindenken kann.
Ja, ja.
Du postest einmal im Monat und kannst davon aber theoretisch leben.
Wenn ich einmal im Monat poste, nicht. Okay, wenn ich regelmäßig posten würde,
regelmäßig auf jeden heißt, Fall. Weil mich würde interessieren, wie oft muss ich posten, damit ich davon leben kann? Und zweite Frage.
Kommt auf die Followerschaft
an. Wie lebe ich davon? Wie monetarisierst du das?
Werbung.
Ich glaube, wenn ich einmal in der Woche posten würde, dann könnte ich ungefähr davon leben.
Und dann schaltest du Werbung oder du zeigst Produkte oder wie funktioniert's? Erklär's dem alten Mann.
Vielleicht schaust du echt mal meinen Account an.
Ich habe kein Instagram, das wird schwierig.
Es gibt.
Ja, Max muss mir dann
schreiben. Ganz kurz, ich will eine Sekunde.
Schwierig weil zu erklären, das, wenn nee, man es nicht
sieht. Ich hab voll. Und zwar zwei Wege. Einmal bei ihr ist es so, dass sie ja über die Kooperation mit den Restaurants das Geld verdient, wo sie reingeht und genau, wo sie das macht. Mhm. Aber zum Beispiel so riesige Accounts oder selbst so mittelgroße Accounts, mhm, die einfach einen hohen Zuspruch haben. Es gibt Accounts, die haben 90.000 Follower, mhm, und müssen einmal die Woche nur posten, weil sie einfach so eine signifikant spezielle Followerschaft haben, dass sie einmal, ja, Werbung schalten müssen, mhm, und einen Werbedeal machen. Mhm. Ich kenne zum Beispiel einen anderen, der macht jetzt zum Beispiel mit Casinos macht der jetzt einen Deal. Mhm. Und der sagt, ey, guck mal, ich muss ein, zwei Mal darüber sagen, dass ich da Casino gespielt habe und krieg Millionen. Okay.
Das ist halt mehr so Product Placement dann.
Ja, das ist Product Placement und hier ist es ja die Kooperation plus Product Placement Möglichkeiten. Mhm. Also du kannst es egal über welche Sachen monetarisieren oder kriegst zum Beispiel über Instagram, wenn Instagram dir Zwischenwerbung schaltet, zwischen deine Stories und sowas, kriegst, mhm, du ja auch nochmal Kohle. YouTube, wenn Pause ist, kriegst du Kohle.
Also long story short, das Thema funktioniert immer noch, weil ich belächle ja die Leute, weil ich denke, das ist jetzt durchgelutscht, das ist quasi, damals war das noch möglich, ja, mhm, da reinzukommen, sich was aufzubauen, war ja viel leichter und du sagst, es ist heute noch möglich. Wenn ich heute anfange und mache das irgendwie cool, dann habe ich eine Chance, damit Geld zu verdienen?
100%. Also es kommt drauf an, okay, wie du es machst. Es gibt viele Influencer, die zum Beispiel auch Hunderttausende von Followern, mhm, haben und kein Geld damit verdienen.
Gibt's
also
auch
gar kein Geld.
Es gibt auch einen Meme-Account, und der hat 1 Million Follower und der Typ verdient, glaube ich, gar nichts.
Man muss dazu sagen, ich hatte schon bei 10.000 Followern, habe ich mit dem Account Geld verdient.
Wie hast du jetzt?
Auf TikTok und Instagram insgesamt 43.000.
Okay, cool. So viel wohnen hier gar nicht.
Doch.
Ja, aber das ist für die Region, wenn du es nur auf die Region beziehst, ist das, genau, viel.
Ja, da deswegen sage ich ja.
Heidelberg sind wir bei 500.000.
Und deswegen sage ich ja, jemand anderes, der diese 43.000, ja bitte.
Follower haben nichts auszusagen. Follower sind heutzutage nicht mehr wichtig. Also, okay, es ist wichtig, wie viele Menschen du erreichst, okay, über die Videos, weil du erkennt hier nicht diese
was
Accounts.
Was ist viel? Viel erreichen?
Man kann es nicht sagen. Also es kommt drauf an, in welcher Branche du bist, in welche Zielgruppe du hast, wie groß deine Zielgruppe ist.
Wie viel Sequenz auf deinem Account ist. Und,
ne? Also genau. Genau. Wie viel?
Das steht ja immer da oben in Instagram
Aufrufe
drin.
Wie viele Aufrufe du hast, ja, genau, auf die Aufrufe, Videos.
Genau.
Genau.
Das ist das Entscheidende.
Weil
das andere kann ich mir kaufen. Ne? Rufe ich meiner Klickfarm an und sag hier, ich hätte jetzt gern,
ja,
oder ich schreibe dem Max, habe ich auch mal gemacht. Ich war ja mal 2 Tage bei Insta,
ja,
und dann habe ich über Nacht 30 oder 40 Follower bekommen.
Von meinen Followern.
Alles Freunde von ihm, die kennen mich gar nicht.
Wie viele Aufrufe hast du so auf deinen Videos auf 30 Tage?
Auf 30 Tage? Also
oder ist 7 Tage oben drin? Was ist da oben drin?
Meine Reels haben durchschnittlich TikTok und Instagram zusammengerechnet 130.000 Aufrufe pro Reel. Momentan. In den letzten 30 Tagen.
Das ist viel.
Was läuft besser, TikTok, also, Insta?
Ach so, 130.000 zusammen.
Durchschnittlich pro Reel, genau. Ich würde sagen, auf TikTok sind so 60.000 durchschnittlich. Und der Rest.
Ach so, durchschnittlich pro Reel, okay, das habe ich, genau, nicht. Ich habe manchmal manche Reels, die haben 4.000 nur Aufrufe. Aber overall auf meinem Profil steht da oben immer drin, in den letzten 30 Tagen 300.000.
Okay.
Ist das wenig oder ist es okay?
Die Zahl ist gut, auf jeden Fall gut. Ich schaue es mir eher auf die Videos bezogen an.
Wir haben 2 Videos, Menschen, die haben über 190.000.
Richtig gut.
Ich? Yes! Ja. Über 190 haben wir zweimal erreicht. Einmal mit dem Scheiß, den du da gesagt hast, mit den Mitarbeitenden. Und einmal mit dem Osan, als der sagte, da ruft er mich an, 14 Millionen. Das hat auch, ich glaube, 200.000 Klicks oder so. Witzig. Und was sind so deine, also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja eigentlich.
Ich glaube, der Palazzo schafft die Million.
Oh, hör doch bloß auf, jetzt, das geht doch gar nicht. Und du sagst jetzt, das ist deine Leidenschaft, die du so irgendwie angefangen hast, als du hergezogen bist, dann Framebase, beziehungsweise zuerst, wie hieß die Firma vorher, sorry?
Flatrado,
sorry, habe ich gerade vergessen. Und aus Flatrado ist dann Framebase gewachsen mit deinem Partner, der einfach gesagt hat, hey, ich brauche dich an meiner Seite, weil du bist die Person, die einfach an die Leute rankommt, die das verarbeitet, die das Producement quasi macht vom Gedanken her.
Genau, wir haben zu zweit Flatrado gegründet und jetzt haben wir Framebase nochmal gegründet.
Was hieß Flatrado? Wie kam der Name?
Von Social Media Flatrate und dann Flatrado. Aber da haben wir auch viel Kritik für den Namen bekommen.
Okay.
Kritik warum?
Im Nachgang haben ein paar Leute gesagt, dass die den Namen eh nicht so gut fanden und Framebase viel besser.
Flatrado hört sich an wie Check24.
Klingt cooler.
Framebase ist viel cooler als Flatrado.
Framebase.
Und der Name existiert jetzt auch schon seit mehr als 10 Jahren, weil Framebase kommt ja sozusagen von dem Michi. Wir haben uns zusammengeschlossen mit Framebase. Mhm. Flatrado und Framebase sozusagen. Und seitdem sind wir noch ein größeres Team und können uns eben auch wieder auf Großproduktion fokussieren. Flatrado hatte sich nämlich nur noch auf Social Media fokussiert, weil Marian damals auch weg wollte von den Großproduktionen, einfach weil er es nicht in-house selbst abbilden konnte und es super stressig ist, Großproduktionen zu machen, egal wie cool die Namen klingen. Mhm. Es ist wirklich super viel Arbeit, super viel Stress. Und genau, mit Framebase können wir jetzt wieder alles machen, weil wir es eben in-house auch selbst abbilden können und die Manpower des Teams haben.
Was sind deine 3 Top-Tipps an Leute, die mit Social Media anfangen wollen? Und was sind deine 3 Top-Tipps, die auch junge Gründerinnen sein möchten?
Wenn man mit Social Media anfangen möchte, sollte man sich überlegen, was ist mein USP? Was kann ich gut? Was kann ich besonders gut? Was sind Tipps, die ich weitergeben kann?
Wenn Sarah, ja.
Und dann einfach wirklich drauf los. Ich würde, genau, Tipp Nummer 2 ist einfach machen. Mhm. Das heißt, einfach das Gefühl bekommen, ich habe so viele Videos am Anfang erstellt, die ich nicht gepostet habe. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil man muss da reinkommen, gerade wenn man selbst macht, selbst zu schneiden, das Gefühl zu bekommen. Man hat so viele Videos, die so scheiße sind, die man wieder löscht, die man gar nicht postet, aber es gehört dazu. Und Tipp Nummer 3, muss ich überlegen.
Kann auch nur 2 sein, wenn du die fühlst.
Machen Qualität über Quantität.
Ich habe von ein paar gehört, Quantität über Qualität.
Qualität über Quantität in der Hinsicht, was Nutzen des Videos angeht. Okay. Wenn du jeden Tag einfach nur irgendeine Scheiße postest, bringt das gar nichts. Dann kannst du auch eher nur...
Dann postest du nur Scheiße.
Ja, genau. Aber wenn du dafür einmal...
Ja, das ist echt.
Wenn du dafür nur einmal drauf im Monat was Richtiges postest, und wie beispielsweise bei mir, weil wenn ich ein Video poste, dann ist es was Richtiges. Und mit richtig meine ich nicht, die Qualität muss perfekt sein, es muss eine Kamera sein, sondern du kannst trotzdem drauf losposten. Aber es muss irgendeinen Nutzen haben für den Zuschauer. Mhm. Genau. Deswegen da eher Gedanken drüber machen, als einfach irgendeine Scheiße zu posten, weil dann nervst du eher die Leute.
Und was sind deine 3 Top-Tipps für junge Gründerinnen?
Und Gründer? Mhm.
Das ist doch inkludiert. Gründer, Doppelpunkt, innen.
Ach so, ich das bin auch Doppelpunkt habe ich nicht gehört. Entschuldigung.
Meine 3 Top-Tipps für Gründerinnen sind Durchhaltevermögen auf jeden Fall, weil wir erleben es alle, Höhen und Tiefen, und wir müssen da durch. Das ist vollkommen normal, auch nach Jahren noch, so wie damals. Und also
3 Jahre.
Und vor allem Gründerinnen ist es vielleicht, sich auch mit anderen Frauen auszutauschen, weil wir hatten auch im Vorgespräch darüber gehabt, dass es so wenige Frauen gibt im Business, mit denen man wirklich sprechen kann. Und
deswegen bist du heute nach 11 Podcasts die Erste.
Wäre ja mal jetzt endlich ein Anfang, aber das finde ich schön. Sagst du, Austausch hätte dir gut getan mit einer Gleichgesinnten?
Genau, vor allem am Anfang. Also ich habe jetzt mittlerweile ein paar Einzelne gefunden, mit denen man hier und da quatschen kann. Aber es ist schon, wie Frauen im Business arbeiten, ist schon was anderes als Männer. Auf jeden Fall, zu 100%. Wie du mit Kunden umgehst, wie du selbst mit deiner Energie umgehen musst, zwangsweise auch wegen dem Zyklus beispielsweise. Das sind Themen, die muss ich mir alles selbst beibringen. Und wenn man andere Frauen hat, mit denen man drüber sprechen kann, das hilft dir auf jeden Fall schon weiter.
Aber ich finde es einen super interessanten Punkt, weil ich meine, ich habe ja brutal viele Beteiligungen, ne? Und ich muss überlegen, ich glaube, da ist nicht einer dabei, wo eine Frau die Gründerin war oder ist. Das kann ja eigentlich nicht, rein statistisch nicht sein. Also Frauen gründen so viel weniger.
Würde mich mal interessieren,
warum. Ja, genau, weil
kann ich dir 10 Beispiele nennen?
Ja, aber da gibt es doch ganz viele Vorteile, wo Frauen, das ist jetzt nicht, dass jetzt jemand nach Mund reden will, aber besser sind als Männer, weil sie gewisse Dinge besser können.
Das fängt doch schon aber im System an, das kann ich dir sagen. Es fängt doch schon,
fängt die nächste Stunde an?
Nee, wir wollten nicht politisch werden, aber das System ist doch schon komplett verkackt. Das fängt doch schon dabei an, dass durch diese jahrelange systematische Unterdrückung und das Patriarchat existiert, so wie das manchmal aus linker Politik-Sicht manchmal da erklärt wird und sonst was, jedermann scheiße, Schwachsinn. Aber das Patriarchat an sich fängt doch schon dabei an, dass früher bei der Allianz, bei großen, nimm Allianz raus, nimm einfach jedes große Unternehmen. Früher die Vorstandspositionen immer der Klaus, der Peter und der Thomas waren. Und der Klaus, der Peter und der Thomas haben sich immer wieder die Klaus und Peter und Thomas als Nachfolger geholt. Und deswegen haben auch sehr viele junge Frauen gar kein Interesse daran gehabt, BWL oder sonst was oder VWL zu studieren, weil die einfach gesagt haben, scheiß drauf.
Hier waren 50% Frauen im Studium.
Bitte?
50% Frauen. Die dachten, alles hat nichts mit Mathe zu tun.
Glaube ich so nicht. Da würde ich jetzt statistische Daten aufmachen, wo ich sage, es studieren weniger Frauen diese Studiengänge, weil sie einfach sagen, ey, fuck, das ist eh so ein männerdominierter Scheißladen oder Scheißbusiness. Da habe ich gar keinen Bock, mich da durchzuschlagen.
Aber brauchst du zum Gründen nicht. Du kannst.
Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Und deswegen sage ich, weil viele Frauen vielleicht auch nicht diese Studiengänge gegründet haben oder sonst was oder mit so Widrigkeiten kämpfen wie du, die gesagt haben, ey, ich brauche mal jemanden, mit dem ich quatschen kann. Mhm. Es fehlt mir. Das ist ein Systemproblem.
Ja, aber warum? Guck mal, ganz, ganz viele Startups, die werden ja vor oder während dem Studium gegründet. Ja, die wenigsten studieren ja zu Ende oder sonst irgendwas.
Suche ich eine Statistik.
So, bitte?
Jetzt suche ich eine
Statistik. Mach mal. Es ist doch so, dass ich habe ganz viele Gründer, die haben eine Idee, mit einem Kumpel zusammengesessen und gesagt, lass mal eine Firma machen. In der Regel konnte der eine coden, der andere hat die Idee gehabt und haben dann daraus eine Firma gebastelt. Ja, mhm. Oder ganz früher damals, also vor 15 Jahren, ja, als diese Online-Shops hochkamen, ja, das ist ja nichts Männerdominierendes. Ja, da könnte auch mal zwei Frauen sagen oder drei Frauen oder fünf Frauen, wir machen jetzt mal einen Online-Shop für irgendwas Cooles. Ja, die wurden alle von Männern gegründet.
Okay, das ist krank, du hast tatsächlich recht, es sind 47% Frauenanteil im BWL dabei. In Deutschland tatsächlich. Krass.
Wie gesagt, ich war im Hörsaal.
Ey, crazy. Das hätte ich nicht gedacht.
Ich verstehe es wirklich nicht, warum es so wenig Frauen gibt, die sich trauen zu gründen, weil gerade das immer auch, wenn du als Frau du studierst, hast eine Kommilitonin und dann Kommilitone können ja auch Mann und Frau sein, dass die nicht sagen, wir haben ja nichts zu verlieren, wir haben ja noch unser Studium, das war bei mir genauso, ich habe gedacht, wenn das mit der Firma nichts wird, dann werde ich halt Steuerberater, Gott sei Dank ist es was geworden, ich wäre ein ganz schlechter Steuerberater geworden, aber ich hatte das Auffangnetz von dem Studium und das hätten die ja auch.
Was sagst du, warum so ist aus deinem Bauchgefühl heraus, warum gründen weniger Frauen als Männer? Oder
ich habe es mich auch gerade gefragt. Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass ich vieles ohne Marian auch nicht geschafft hätte. Deswegen vielleicht zum dritten Punkt, nicht alleine gründen, sondern sich jemanden suchen, der dich gut ergänzt.
Mhm.
Und da ist es vollkommen egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist, aber ich glaube, ich hätte auch nicht überlebt ohne Marian sozusagen in der Unternehmerwelt. Jetzt heutzutage schon, einfach weil Marian mir auch sehr viel beigebracht hat und weil ich einfach die richtigen Menschen um mich rum hatte. Vielleicht noch ein Tipp, umgib dich mit den Menschen, die da sind, wo du hin möchtest und Marian war's. Und genau, vielleicht ist es der Punkt, dass man einfach...
Also ich kenne ein Power-Couple, wo Mann und Frau super erfolgreich gegründet haben, kann man sagen, ist Puley. Ja, das ist auch die einzige Frau, die auch mal zu mir gesagt hat, sie versucht auch mehr Frauen zum Gründen zu bewegen.
Bei Startups, so Startup, Unternehmer-Startups, und da hast du, also das ist tatsächlich wirklich crazy.
Habe ich schon wieder recht?
19% sind nur Frauengründer, also sind nur Gründerinnen. Krass. 19% bei Startups. Also sind, die Quellen können widerlegt werden und sonst was, aber das ist, weiß ich, ChatGPT hat jetzt
und
auch wieder Quellen
von dem Café und die so. Die 19 sehe ich auch nicht, dass für jedes fünfte, geh mal Startups durch, finde ich keine 20%.
Aber warum ist das so? Wie können wir das, wie, andersrum? Wir sollten uns nicht fragen, warum das so ist. Wir sollten fragen, was wir dafür tun können, dass es mehr werden. Was sagst du?
Ich glaube, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich weniger im Geschäft gebraucht werde, dann würde ich mich auch dafür einsetzen, auf irgendeine Art und Weise andere Frauen zu inspirieren.
Ja, aber das kann ja nicht sein, dass es nur an dir, an mir oder an uns liegt. Das muss ja, wo ist der Haken im System?
Sind Frauen vorsichtiger?
Sind Frauen vielleicht vorsichtiger? Aber du hast ja gerade gesagt, ey, hätte ich einen Marian nicht gehabt, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber warum?
Also ich habe ja vorher auch schon es einfach durchgezogen und gemacht und ich habe mich getraut und ich würde sagen, dass ich
schon... Worauf du stolz sein kannst.
Ja.
Hätte Ole dich nicht gegründet.
Siehst du, er hat auch jemanden gebraucht.
Wirklich?
Ole Max hätte ich nicht gegründet.
Die Idee kam von mir, deswegen.
Nee, aber ich habe es ja versucht oder ich habe es auf jeden Fall gemacht und... er war auf jeden Fall der Punkt, der mir gefehlt hat, damit es richtig funktioniert.
Okay.
Sonst weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde.
Aber es hätte ja auch eine Frau sein können, deswegen. Aber das ist
genau, das ist scheißegal, tatsächlich.
Ist echt weird eigentlich. Sarah, du guckst so. Hast du ein Thema? Kannst du dir vorstellen, warum So, warum nur 19% der Startups von Frauen gegründet werden? Sarah sagt, es ist ein Sicherheitsaspekt. Da würde ich mich gar nicht mit draufsetzen.
Doch, kann ich also wirklich bestätigen, wenn ich mich so in meinem Freundeskreis Umfeld umhöre, ja, oder auch wenn ich mit meiner Frau Ideen teile. Ich habe ja jeden Tag irgendeine blöde Idee, irgendwas zu machen. Mhm. Dann ist meine Frau immer die Rationale, die sagt, ah, pass mal auf und so. Und die sieht dann eher die Probleme, was auch oft gut ist und wo sie auch oft recht hat. Ja.
Hatte sie dir nicht fast mal von uns abgeraten oder so?
Nee, das fand sie fand ich ja von Anfang an sympathisch. Die hat gesagt, nee, sie hat auch gesagt, das wird wieder nichts.
Schwör's.
Nein. Sie fand, ich sag mal so, als wir beide gegründet haben, habe ich ja gesagt, Schatzi, das wird wahrscheinlich das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und da hat sie gesagt, oh, warten wir mal ab, ob das Beste wird. Das ist, was wird, war sie sich sicher. Aber wir hatten ja von Anfang an, das weißt du, von Tag 1 sind wir ja, also das hat, wir haben mit euch keine Tür mehr gepasst. Ja,
das stimmt so jetzt nicht, aber.
Das stimmt genauso.
Also wir wussten ab Tag 1, dass das geil ist, was wir machen.
Ja, also.
Und wir haben auch ab Tag 1 eigentlich nur Bestätigung bekommen, dass es geil ist, was wir machen. Zwar viele Hater auch, aber.
Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so oft das Wort Unicorn gehört, seitdem ich dich kenne.
Ja, vor allem von einer Person, die da immer komische Bewegungen zu machen.
Ja, das stimmt. Markus.
Nee, um es jetzt mal.
Okay. Long story short, weil wir müssen ein Ende finden, ich muss echt zu meinem Kaffee mal gehen. Ich glaube wirklich, dass Frauen vorsichtiger, ängstlicher sind und rationeller sind und Männer oft aus einer, in Anführungszeichen, Laune und auch einer gewissen Dummheit gründen, weil das ist ein schöner Spruch,
Kann sein,
dümmste Bauer immer die dicksten Kartoffeln. Ja, und ich habe so viel dumme Investments in meinem Leben gemacht, ja, die hinten raus brutal erfolgreich wurden, wo alle gesagt haben, das wird nie irgendwas. Und die Sachen, wo sie alle gesagt haben, das ist cool, das wird meistens nix. Ja, also, okay. Und das ist Glaube einfach und das ist vielleicht auch so ein bisschen Appell, sich ein bisschen mehr zutrauen, ein bisschen selbstbewusster sein und auch ins kalkulierte Risiko gehen. Also jetzt nicht den Job schmeißen, ja, und sagen, ja, ich mache
vielleicht auch Hilfe holen.
Ich mache jetzt irgendwas aus, genau. Und was du gesagt hast, unterschreibe ich zu 200%. Das ist mein Lieblingsspruch. Niemals alleine gründen. Niemals. Ich finde es super, einen Partner zu haben, der dich ergänzt. Das ist schon mehr als die halbe Miete.
Das stimmt.
Ja, weil du dich anders austauschen kannst, wenn jemand auf demselben Level ist. Idealerweise noch 50-50 gründen, dass da auch kein Neid ist, dass der sagt, ich habe nur 10%, arbeite aber 80 und der hat das. Das ist echt blöd, ja. Ich meine, gut, du arbeitest 90, aber
was arbeite ich? 90 was?
90%.
Ja, aber mal ganz kurz.
Ja, aber die 10%, die ich arbeite, sind halt Zahne.
Diese 10%, die du arbeitest, sind ja auch 40 Stunden.
Ja, das stimmt.
Knapp.
Halbtagsjob. Und nein, aber das finde ich ein wichtiger Punkt. Ja.
Was wäre denn dein Resümee von dem Podcast? War es eigentlich dein erster Podcast, den du mal mitgemacht
tatsächlich
hast?
Tatsächlich.
Was ist dein Resümee?
Gleich bei uns.
Hast du dich
versaut für alle Zeit.
Hast du coole Inhalte mitgenommen? Hat es dir so gefallen?
Wer war cooler von uns beiden?
Vielleicht machen wir kurz, auch ne, wenn es dir auch nicht gefallen hat, ist lassen wir live drin. Für die Frauen, die wir angeschrieben haben, die vielleicht auch mal in den Podcast kommen, ob du sagst, ey, nee, mach das mal lieber nicht. Oder dass du sagst, ey, es hat dir echt Spaß gemacht.
Nee, es war cool, es war witzig. War eigentlich wie ein normales Gespräch, was wir.
Du kannst lügen, ohne rot zu werden.
So beispielsweise, wir treffen uns in einer Bar, in einem Restaurant und man kommt in solche Gespräche. Ich habe tatsächlich sehr viel mit Menschentypen wie dir zu tun.
Mit mir?
Und aber auch sehr viel mit Menschentypen wie dir zu tun.
Was ist er für ein Menschentyp? Was bin ich für ein Menschentyp?
Oh, ich würde sagen.
Er ist doch schlau, ich bin der Heiße.
Nein, also.
Musst nicht antworten. Sag mir lieber mal die drei Lieblingsitaliener in Mannheim. Das wird mich aber wirklich brennend interessieren, weil ich suche wirklich noch einen guten Italiener in Mannheim.
Drei Lieblingsitaliener in Mannheim von dir und ich sag dann auch welche. Ich sag Costa, meine Nummer 1.
Lecker, aber halt
irgendwie nicht
so schön.
Costa Smeralda?
Ich glaube nicht.
Du musst da essen
gehen. Der muss da essen gehen.
Gerne.
Der ist so gut. Kennst du den?
Ja.
Oh, hervorragend.
Costa muss man kennen.
Notiert. Dann würde ich Jojo's empfehlen.
Hä? Noch nie gehört, was ist das?
Wir gehen hin. Geklärt.
Was ist Jojo's? Erklär es kurz für die, die es nicht kennen.
Die sind relativ neu. Die haben mit Focaccias angefangen. Mhm. Mannheim war aber nicht so offen dafür, obwohl die den Teig selbst machen. Und jetzt mittlerweile machen die Pizzas, die wir super finden.
Aber nur Pizza? Da kann ich da auch was anderes essen? Nee, nur Pizza und Focaccia. Okay. Und jetzt ein Italiener mit einer weißen Tischdecke?
Den wir getestet haben.
Vino Rosso soll gut sein. Kriegen wir gerade hier.
Was ist wie heißt der? Osteria?
L'Osteria?
Ja. Nicht. Nee. Also nicht die Kette, sondern da gibt es auch den Italiener. Ja, der sieht aus wie Uwe Ochsenknecht, der Typ.
Nee, weiß ich nicht tatsächlich.
Okay, ich find's raus, wer ist Osteria Italia, irgend sowas? Ich find's raus. Also Jojo's, noch sowas, was leckerer ist, Fine Dining, Vino Rosso haben wir geklärt, gibt's nicht.
Schau gerne mal auf meinem Account vorbei.
Mach ich.
Ja.
Das war ein gutes Schlusswort. Da muss ich aber bei Insta sein, ne?
Oder bei TikTok.
Celine,
bin ich beides
wirklich nicht. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir das gegeben
angetan
hast. Dass wir einen schönen Tag hatten. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Super gerne. Ja.
Stay hungry. Das passt, stay hungry. Stay hungry.